Wie gesagt, ich will die vier Abschnitte, die ich da gekennzeichnet habe, die will ich heute Abend gerne durchgehen. Vorher aber noch ein paar Vorbemerkungen dazu machen. Wie hierzulande sich mit Marx und der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt wird. Es ist erfreulich, dass hier so viele sind. Man muss andererseits sagen, der Mehrheit in diesem Land, sofern sie sich überhaupt damit beschäftigt, gilt erstmal Marx und dessen Kritik am Kapitalismus als ein toter Hund. Als längst durch die Verhältnisse, in denen wir hier leben, widerlegt. Der gilt erstens als Dogmatiker, weil er mit seiner Theorie beansprucht hat, ich sage, was ich von dieser Gesellschaft halte. Und da bin ich sehr bestimmt. Und das gilt natürlich heutigen Tags als, das ist dogmatisch, das ist ja gar nicht bloß ein Ansatz, wie man die Gesellschaft verstehen könnte, sondern jemand, der mit einer Theorie auftritt und sagt, ich habe herausgefunden, was das Bewegungsgesetz dieser modernen Gesellschaft ist. Das ist eine Sache, jeder Wissenschaftler hierzulande hält das für verwegen, für einen maßlosen Anspruch, und insofern ist schon, ohne dass man sich mit ihm beschäftigt, klar, das ist und muss dogmatisch sein. Das härtere Argument ist immer, der Marx ist durch die Realität widerlegt. Das Argument dafür ist, seine Kapitalismuskritik hat keinen Erfolg gehabt, die hat sich ja nicht durchgesetzt. Im Unterschied zum globalen Kapitalismus, zum Siegeszug desselben, zum Zusammenbruch des realen Sozialismus, der sich auf Marx, Engels, Lenin berufen hat, daran sieht man doch, der ist an der Realität gescheitert. Also der praktische Erfolg des Systems, in dem wir leben, wird einfach als Argument gegen die Theorie vorgebracht. Da muss man erstmal sagen, Theorie und der Erfolg einer Sache, also die theoretische Kritik und der Kapitalismus hat Erfolg, sind zwei Paar Stiefel. Die Richtigkeit und Korrektheit einer Theorie ist eine Frage der Gedanken. Trifft die das, was in der Welt ist, korrekterweise? Und der Erfolg einer Sache ist eine Frage der Durchsetzung von Interessen und von praktischer Gewalt. Und mit dem Argument, der Marx ist durch die Verhältnisse längst widerlegt, feiert einfach die Macht ihre Triumphe über den Gedanken. Man könnte ja sagen, dadurch, dass der Kapitalismus so erfolgreich ist, wird vielleicht die Kritik nötiger als denn je. Das nur als Bemerkung, so wird normalerweise Marx abgefertigt. Jetzt gibt es auch eine Minderheit, die sich mit Marx und seinem Kapital beschäftigt hat. Doch da muss man auch gleich noch als Vorbemerkung sagen, vielfach nicht so, wie Marx sein Werk verstanden hat. Nämlich als Auskunft über die Wirklichkeit, die kapitalistische wirtschaftliche Wirklichkeit. Stattdessen wird sich er oder wurde sich vielfach damit beschäftigt, bei Marx könnte man lernen, wie man kritisch denkt. Bei ihm kann man vielleicht finden, wie überhaupt Denken geht. Und ich will auch da gar nicht in Einzelheiten drauf eingehen, sondern nur sagen an dem Punkt, das methodische Interesse an Marx, das sollte man mal lassen. Und schauen einfach, und das will ich auch hier machen, was Marx über die ökonomischen Gegenstände gesagt hat, also über Ware, über Arbeit, über Geld und so weiter. Und ich will zeigen, wie viel Kritik der kapitalistischen Verhältnisse schon in den Anfangsseiten dieses Buches drinsteckt. Und da ist auch von denjenigen, die durchaus die Kritik der politischen Ökonomie als solche genommen haben, das ist oft übersehen worden, was da eigentlich an kritischem Potenzial da drinnen steckt. Da will ich auf zwei Sachen nur hinweisen. Es gab so zwei Richtungen, die sich mit Marx beschäftigt haben. Einerseits die sogenannten realen Sozialisten bis in die 70er Jahre hinein, die haben wenn Sie dieses Buch, das Kapital, angeschaut haben. Das in zwei Teile geteilt. Die haben gesagt, so die ersten Kapitel, also wer schon mal reingeschaut hat, weiß, da geht es um so etwas wie Ware und Geld. Und später geht es dann um das Kapital und die kapitalistische Ausbeutung und Ähnliches. Die haben gesagt, naja, die ersten drei Kapitel, wo es um Ware und Geld geht, das ist sowas wie die Propädeutik. Das ist, das ist so die Hinführung. Und richtig kritisch und verurteilensmäßig wird es dann ab dem vierten Kapitel, wenn es dann um das Kapital, den Mehrwert und die Ausbeutung geht. Das will ich heute Abend schon zeigen, das ist eine falsche Wahrnehmung, ein falsches Lesen von dem Kapital, weil schon in den ersten Sätzen ist eine vernichtende Kritik dieser Produktionsweise angesprochen. Sie haben das andersrum verstanden, die realen Sozialisten, also zum Beispiel diejenigen, die in der DDR das Sagen hatten, haben ja sogar auf ihren Geldschein den Marx drauf gedruckt. Also, dass das nicht richtig ist und umgekehrt, dass das auch was aussagt über dieses Staatswesen, das wird bestimmt klar aus den Ausführungen, die ich noch mache. Gegen diese Perzeption von Marx, der realen Sozialisten, gab es dann gerade hier in Frankfurt eine andere Schule, nämlich die Frankfurter Schule, und die hat umgekehrt argumentiert und hat gesagt, das Interessante am Kapital sind eigentlich die ersten Kapitel, besonders wo es um den Fetisch geht, um Ware und Fetisch und Ähnliches. Und man muss sagen, da ist auch schon was dran an dem Fetisch, aber bei der Frankfurter Schule war das immer der Hinweis zu sagen, naja, eigentlich der Abflug in, da ist das Subjekt sich selbst entfremdet, da ist alles verdinglicht, immer ein Abflug in die Philosophie. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen im Einzelnen, kann man auch machen, wenn es da Bedarf danach gibt. Also das war diese Wahrnehmung. Und dagegen will ich sagen, gegen diese beiden Richtungen, wie man Marx gelesen hat, das soll man alles mal sein lassen. Ich will einfach hier die Hauptaussagen von Marx ganz am Anfang dieses Buches aufgreifen und will zeigen, wie viel Kritik schon in diesen elementaren Aussagen von Marx über Ware, über Geld und Arbeit steckt. Und ich will mich da konzentrieren, so ist ja auch die Ankündigung vor den Vortrag, auf den Gesichtspunkt, was sagen diese Sätze von Marx über Arbeit, Produktivkraft und Reichtum in dieser Gesellschaft aus. Und auch vielleicht nochmal so viel gesagt, da prüfen wir, das ist ja auch immer die Frage, was hat Marx uns heute noch zu sagen? Also es ist ja die Frage, das Buch ist vor 140 Jahren erschienen, da gilt normalerweise schon, das muss irgendwie veraltet sein, obwohl andere Leute ja bei der Bibel, die viel älter ist, meinen, das wäre unheimlich aktuell heute. Also es geht gar nicht darum zu beweisen, ja, der Marx hat viel zu sagen, sondern wir gucken uns die Sachen an und dann wird man ja herausfinden, ja, sind die Prinzipien dieser Gesellschaft da angesprochen und die Urteile, die darüber über diese Gesellschaft damals ausgesprochen sind, heute noch gültig. Und wenn es nicht taugt, naja, dann muss man sich halt selbst die Gedanken machen. Umgekehrt, wenn er vor 140 Jahren da was rausgefunden hat, dann kann man auch schauen und kann sich einiges ersparen an Mühe, das rauszufinden. So, das war jetzt einfach so die Propädeutik, die Vorbemerkung. Und ich will jetzt einfach einsteigen und den ersten Punkt mal vorstellen, der hier überschrieben wird, ist mit Gebrauchswert, Tauschwert, Arbeit. Das ganze Buch fängt an mit dem, das ist jetzt der erste Satz des Kapitals, der das erste Zitat darstellt, und da heißt es, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Der Marx beginnt mit dem Faktum, dem bei uns existiert der Reichtum als Warenansammlung, als Ungeheure, sagt er dazu. Alles ist käuflich in der Gesellschaft, alles muss aber auch gekauft werden. Gebrauchswert hat die Ware und Tauschwert wird erstmal vorgestellt als zwei Faktoren, zwei Seiten. Gebrauchswert meint, vielleicht ein ungewöhnlicher Begriff heute, die nützliche Seite aller Dinge. Also dass jedes Gut, was es in den Warenhäusern gibt und käuflich ist, hat die Seite, es muss ein menschliches Bedürfnis befriedigen. Es muss nützlich sein dafür. Und die Dinge haben viele Nützlichkeiten, ob das rein physische Bedürfnisse sind oder geistige, spielt da erstmal gar keine Rolle. Braucht man sich auch nicht länger mit befassen. Das ist die eine Seite. Die Dinge müssen nützlich sein. Bedürfnisse befriedigen, welche ist egal, das können auch spinöse Bedürfnisse sein. Wenn jetzt Fasching ist und einer braucht eine Pappnase, dann wird die auch gekauft. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aller Dinge ist, sie werden für den Markt hergestellt, sie werden verkauft, sie müssen gekauft werden. Das kann man auch vereinfachen und kann sagen, vielleicht bei uns ist ja nicht Waren gegen Waren getauscht, so führt der Marx das ein, sondern es werden diese Dinge mit Geld gekauft und für Geld verkauft. Jetzt kommt im nächsten Zitat, ich referiere das erstmal, nachher kommen noch dann die Beurteilungen, was damit eigentlich alles ausgesagt ist. Jetzt kommt daraus ein Schluss, und das ist der, wenn man sich mit dem Marx befasst oder der Literatur über ihn, immer bezeichnet als der Schluss auf Arbeit. Berühmt und war übrigens dann sofort ein Streitgegenstand. Warum, das sage ich dann gleich noch. Das ist das zweite Zitat, das sagt, der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefelwichse, ja, man merkt, das ist halt schon 140 Jahre alt, also heute ist weniger Stiefelwichse angesagt, aber das spielt ja keine Rolle. Da x Stiefelwichse ebenso y Seite, also meint die Quantität, eine bestimmte Quantität Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold und so weiter, der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, also einer bestimmten Quantität von Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Also der Marx sagt einfach, wenn sich in dieser Gesellschaft die verschieden produzierten Gegenstände in bestimmten Proportionen tauschen, vereinfacht kann man auch sagen, x ein bestimmtes Quantum Stiefelwichse, ein iPod, wenn man mal was Modernes nehmen will, ein Stück bestimmtes, ein Leibbrot und so weiter, in bestimmten Quantitäten gleich gelten, so und so viel Euro sind, wenn man es modern ausdrücken will, dann muss in all denen etwas Gleiches sein. Deswegen sagt er, beide sind also gleich. So geht es weiter, die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Ist vollkommen klar. Die Dinge sind als besondere Dinge unterschieden als diese nützlichen Gegenstände. Ein iPod, da kann man Musik hören, ein Brot kann man essen und so weiter. Vollkommen unterschiedliche Gegenstände. Wenn sie gekauft und verkauft werden, dann werden sie gleichgesetzt in bestimmten Proportionen. Also müssen die etwas von ihnen Unterschiedenes, Drittes in sich haben, was Gleiches enthalten. Und dann heißt es weiter, sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Also die Argumentation, nur dass man sie erstmal nachvollziehen kann, heißt, das Gleiche in diesen verschiedenen Gebrauchswerten, was sie austauschbar macht, was sie gleichsetzt bei einem bestimmten Quantum Geld und damit wieder anderen Waren macht, ist, so sagt Marx das hier, die Arbeit. Sie sind Produkte von Arbeit und zwar in der Form, dass es gesellschaftlich notwendige Arbeit ist, die den Wert der Dinge ausmacht. Und das hat zwei Seiten. Das sagt, es ist nicht die individuelle Arbeitszeit, die in den Dingen steckt. Also wenn einer möglichst oder wenn einer langsam arbeitet, langsamer als alle anderen, dann hat sein Produkt nicht mehr Wert. Also der ein Bäcker backt ewig lange im Vergleich zu einem anderen, weil er schlechteren Öfen hat oder ungeschickter ist. Was als Wert zählt, ist nur die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit und nicht die individuelle. Das ist das eine. Also das, was bei Normalgeschicklichkeit und gegebener Wirkungskraft der Arbeit in diesen Produkten steckt, das ist die Argumentation. Und zweitens, diese Produkte, das gehört auch zur gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, müssen notwendig sein, um einen Bedarf zu decken, qualitativ und quantitativ. Also wenn man Arbeit verausgabt und das Produkt ist unverkäuflich, weil diesen Gebrauchswert, diese nützliche Seite, die will keiner, dann war das keine gesellschaftlich notwendige Arbeit. Und wenn ewig viele iPods produziert sind und keiner oder wenige wollen das hören, da ist es ja eher umgekehrt, aber dann ist auch diese Arbeit nicht gesellschaftlich notwendig gewesen und dieses Moment gehört also auch dazu. Was durchschnittlich ist, notwendig ist zur Herstellung dieses Produkts und zweitens zur Befriedigung des gesellschaftlichen Bedarfs. Das sind die zwei Momente, die in gesellschaftlich notwendiger Arbeit enthalten sind. Soweit war das jetzt erstmal nur Referat von dem, wie Marx Ware, Gebrauchswert und Tauschwert und die Wertsubstanz die Arbeit einführt. Ich sage da gleich noch was dazu, was da für Urteile über die Gesellschaft schon enthalten sind. Ich will aber, und das hilft vielleicht sogar noch was, um die Bedeutung von der ganzen Sache klar zu machen, ich will einen kleinen Exkurs an der Stelle machen und sagen, für den Marx war das damals überhaupt keine Frage, auch für die klassische politische Ökonomie. Ja, die Substanz der Dinge, die hier produziert wurden, der Wert der Dinge, die Substanz davon ist die Arbeit. Kaum hatte er das hingeschrieben ins Kapital, war diese Sache umstritten. Und zwar aus folgendem Grund. Damals gab es einerseits Sozialisten zu der Zeit von Marx, also die Vorgänger der heutigen Sozialdemokratischen Partei. Die Sozialdemokratisch-Sozialistische Partei damals. Und die haben sich auf den Marx berufen und haben gesagt, ja, wenn das so ist, dass die Arbeit den Wert schafft, dann muss der Arbeiter auch den ganzen Wert kriegen. Also die haben so argumentiert und haben gesagt, ja, die Arbeit schafft doch den ganzen Wert, dann muss auch der ganze Wert den Arbeitern gehören. Und hierzulande kriegt der Arbeiter nur den kleinsten Teil davon. Die haben den Kapitalismus als ein ungerechtes Verteilungsverhältnis kritisiert und gesagt, ja, die Arbeit schafft den Wert, dann muss aber auch ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk her und dieser Kapitalismus ist in dieser Hinsicht einfach ungerecht. Das war deren Position. Ich sage nachher nochmal was dazu, was für ein Missverständnis von Marx das war. An der Stelle will ich aber darauf hinweisen, das war eine Position und die war ja umstürzlerisch damals. Die hat gesagt, dieses Verhältnis, also dieser Kapitalismus ist ungerecht, der gehört weg, weil dem Arbeiter gehört sein ganzer Wert, den er schafft. Der Arbeiterklasse gehört der ganze Wert. Dagegen ist eine Theorie aufgetreten. Also damals gab es auch viele Wissenschaftler und die haben gesagt, gegen den Marx, also es muss doch möglich sein, auch eine Theorie der Ökonomie zu finden, die nicht gleich in Kritik ausartet. Die über Ware und Geld redet und nicht gleich, wie bei Marx, dazu führt, dann will man gleich die Gesellschaft umstürzen. Und ich erwähne das deswegen, also die haben gegen die sogenannte objektive Wertlehre, also diesen Schluss, die Substanz des Reichtums in dieser Gesellschaft ist die Verausgabung von Arbeit, gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die in den Sachen steht. Haben die gesagt, nee, gegen die objektive Wertlehre setzen wir eine subjektive Wertlehre, eine Nutzentheorie. Ich will jetzt gar nicht diese Theorie im Einzelnen referieren, sondern ich will ein paar Argumente noch kurz darstellen, mit denen die jetzt gegen diesen Schluss auf Arbeit polemisiert haben. Und zwar deswegen, weil, ach, wenn ich das sonst in anderem Zusammenhang behandle, tauchen auch immer die Fragen auf, haut das denn eigentlich so hin mit dem Schluss auf Arbeit? Und das sind so ähnliche Fragen teilweise wie diese Theorie dieser subjektiven Wertlehre. Also, wie gesagt, damals sind die aufgetreten, die sind zur selben Zeit, so in den 70er Jahren, haben unabhängig voneinander drei Wissenschaftler in Europa, nämlich ein gewisser Jevons in England, ein Valras in der französischen Schweiz und ein Menger in Wien, alle unabhängig voneinander angeblich, haben diese subjektive Wertlehre entwickelt, und zwar mit der Stoßrichtung, der Marx kann nicht recht haben. Und da will ich einfach mal drei Zitate bringen, mit wie die gegen den Marx argumentiert haben. Übrigens, das ist ganz interessant, das ist aus dem Buch, das heißt Die Mikroökonomie, und ich weiß nicht, ob es da hinten auf dem Büchertisch liegt. Da ist ganz gut dargestellt, wie sich die ökonomische Wissenschaft, die hierzulande heutigen Tags gelehrt wird, entwickelt hat und auseinandergesetzt hat. Ursprünglich, heute redet ja kein Volkswirtschaftler mehr über den Marx groß, der ist Geschichte, der ist veraltet, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber damals haben die sich mit dem auseinandergesetzt und wie die sich so hinentwickelt haben zu dem modernen Standpunkt, wo da nur noch gerechnet wird. Gut, das ist da dargestellt, das ist auch interessant, bezeichnend über die heutige Wissenschaft, eine Kritik dieser Wissenschaft, also vielleicht, das kann man auch mal nachlesen. Gut, aber jetzt, das erste Argument von diesem Jevons damals gegen den Marx geht so, also gegen diese objektive Wertlehre, gegen den Arbeit ist doch das, was in den Produkten den Wert konstituiert. Brot hat einen fast unendlich großen Nutzen, das Leben zu erhalten, und wenn es eine Frage von Leben und Tod wird, so übertrifft eine kleine Menge Nahrungsmittel an Wert alle anderen Dinge. Aber wenn wir uns unserer gewöhnlichen Lebensmittelversorgung erfreuen, hat ein Laib Brot wenig Wert. Also das Argument ist, mag ja sein, der Marx behauptet, die Arbeit ist die Substanz der Werte. Aber gucken wir uns doch mal an. Es ist einer in der Wüste, kurz vorm Verhungern, vorm Verdursten, dann zahlt er ein Wahnsinnsgeld für ein Glas Wasser. Das ist das Argument hier. Und da muss man sagen, naja, ob er dann in der Wüste überhaupt noch viel Geld hat um ein Glas Wasser und so, ist ja eine Frage. Naja, in einer Notsituation mag es ja sein, wenn kein Markt herrscht, wenn keine Warensammlung in den Warenhäusern ist, sondern man ist in der Wüste, dass dann viel bezahlt wird. Aber die Ökonomie, da geht es doch um was anderes. Da geht es darum zu erklären, die Preise, die man hierzulande für Brot und Wasser bezahlt, wodurch ist der Wert von ihnen konstituiert? Also man merkt, wie gezielt und hingedreht diese Argumente sind, um den Schluss auf Arbeit zu bestreiten und wie wenig sie da bestreiten. Ja, in einer Ausnahmesituation, in einer Situation, wo es um Tod und Leben geht, dann gibt vielleicht sogar bei Shakespeare ein ganzes Königreich für ein Pferd. Aber normal auf dem Pferdemarkt wird er nie ein Königreich für ein Pferd hingeben. Gut, das ist das eine. Das zweite Argument geht folgendermaßen. Also der Marx behauptet, Arbeit ist die Substanz des Wertes. Die bloße Tatsache, dass es viele Dinge gibt, wie seltene alte Bücher, Münzen, Antiquitäten und so weiter, welche hohen Wert besitzen und heute überhaupt nicht erzeugt werden können, vernichtet die Vorstellung, dass der Wert von der Arbeit abhängt. Also da ist das Argument, gucken wir uns doch an, es gibt Gemälde und wertvolle Münzen und Antiquitäten, da wird ein Wahnsinnsgeld dafür hingelegt, das steht doch in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die da drin steckt. Auch da ist es wieder so, das mag ja sein, dass dafür Liebhaberpreise gezahlt werden. Nur, die Gesellschaft lebt nicht von alten Münzen und schönen Gemälden. Also die lebt halt von den alltäglich erzeugten Gütern und auch da wieder, dann geht es halt darum zu erklären, die alltäglich erzeugten Güter, was ist da die Substanz ihres Wertes? Dann argumentiert er noch weiter und sagt, sogar jene Gegenstände, welche in jeder Menge durch Arbeit hervorgebracht werden können, also er kennt auch den Unterschied zwischen Antiquitäten und den normalen Gütern, also sogar jene Gegenstände werden selten genau zu den entsprechenden Werten getauscht. Da muss man sagen, naja, diese Widerlegung und dieser Einwand ist schon ziemlich schwach. Selten genau, das heißt ja meistens immer, oder? Also meistens so ziemlich zu den Werten getauscht. Also auch da merkt man, wie wenig, erkennt man den Willen, den Marx zu widerlegen und wie wenig diese Argumente irgendwas davon widerlegen. Ich will noch ein letztes und dann komme ich wieder zurück zu Marx zitieren, von einem Böhm-Barwerk, das war ein Ökonom, der Ende des 19. Jahrhunderts auch gegen den Marx polemisiert hat und der hat folgendermaßen argumentiert, Wert und Mühe sind keineswegs zwei so zusammengehörige Begriffe, dass man unmittelbar von der Einsicht ergriffen werden müsse, dass die Mühe, also die Arbeitsmühe, der Grund des Wertes ist. Also was der Marx da behauptet, angeblich. Dass ich mich um ein Ding geplagt habe, ist eine Tatsache. Dass das Ding die Plage auch wert ist, eine zweite, davon verschiedene. Jede der unzählig erfolglosen Mühen, die täglich aus technischem Ungeschick oder aus verfehlter Spekulation oder einfach Unglück an ein unwertes Resultat verschwendet wurden, gibt ein Zeugnis dafür ab. Also die Argumentation geht so, man sieht doch, da haben Leute sich unheimlich angestrengt und dann können sie ihr Produkt gar nicht verkaufen, dann ist ihre Arbeit auch nichts wert. Und das bringt er als Einwand, weil er behauptet, der Marx hätte sowas gesagt wie, der Wert entgeltet ist wie eine Entschädigung für die Arbeitsmühe. Das ist ein total grobes Missverständnis von Marx. Diese Sorte von Widerlegung und ich glaube, die wird deutlich, jetzt will ich nochmal zurückkommen auf den Marx und daran jetzt deutlich machen, was in den Zitaten, die ich bislang referiert habe, eigentlich drinnen steckt. Also Wert als quasi Entschädigung für die Arbeitsmühen, das ist wirklich nicht die Behauptung von Marx. Also ich will jetzt deutlich machen, bei den Zitaten, die ich am Anfang nur referiert habe von Marx, was er gesagt hat, wenn er sagt, die Arbeit ist die Substanz der Werte und die Waren besitzen den Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert, was wir vorhin gehört haben. Das sind drei kritikable Verhältnisse eingeschlossen, die ich jetzt erläutern will. Nämlich das eine ist, darin ist behauptet ein kritikables Verhältnis der Produzenten zueinander. Warum, das erläutere ich gleich. Zweitens, ein Verhältnis von Gebrauchswert und Wert, das ein vernichtendes Urteil ist nach der Seite der Konsumption in unserer Gesellschaft. Und drittens, das Verhältnis von Arbeit und Reichtum, was angesprochen ist, dass das ein vernichtendes Urteil ist über die Gesellschaft nach der Seite der Arbeit hin. So, das versuche ich jetzt mal zu erläutern. Also zu dem ersten. Man liest das so und sagt, naja, das ist wie, naja gut, die Arbeit ist die Substanz des Wertes, die Dinge werden getauscht, werden als Waren produziert mit den zwei Seiten, Gebrauchswert und Tauschwert. Da muss man erstmal sagen, da ist ein ganz bestimmtes Verhältnis der Produzenten zueinander angesprochen, was schon kritikabel ist, nämlich, wenn der Reichtum einer Gesellschaft als Warensammlung vorliegt. Dann heißt das ja, vorher hat man gesagt, die Dinge werden produziert, werden auf dem Markt getauscht, müssen gekauft werden, werden verkauft. Dann haben wir da Produzenten und dann Privatproduzenten, die in einem arbeitsteiligen Zusammenhang produzieren, die aufeinander angewiesen sind. Der eine produziert das, was der andere braucht. Aber sie produzieren das unabhängig voneinander. Erstmal wird produziert rücksichtslos, unabhängig davon, was der andere braucht. Also es ist ein arbeitsteiliger Zusammenhang der Produzenten, die erstmal unabhängig und rücksichtslos gegeneinander, voneinander produzieren. Und deswegen existiert ihr Zusammenhang erst auf dem Markt, als diese Warenansammlung, als die Waren, die gekauft und verkauft werden. Deswegen existiert der Austausch ihrer Produkte als Werte gegeneinander. So kommt das zustande, wenn es heißt, die Sachen werden produziert und haben die zwei Seiten Gebrauchswert und Wert. Und dabei ist Folgendes wichtig dabei, dass weder der Produzent, der so ein Ding produziert, noch der Konsument, also derjenige, der das dann kauft, den Standpunkt haben, ich bezahle oder realisiere den Wert, sondern die haben den Standpunkt, der Produzent der Ware hat den Standpunkt, er will möglichst viel für die Ware einnehmen, er will sie möglichst teuer verkaufen. Der Käufer, der für die Befriedigung seiner Produkte darauf angewiesen ist, er muss dieses Ding kaufen, hat den Standpunkt, er will es möglichst billig haben. Also keiner hat die Vorstellung, ich bezahle jetzt den Wert, sondern er hat die Vorstellung, ich will es teuer verkaufen, der andere, ich will es billig kaufen. Und ich erwähne das deswegen, weil man daran sieht, dass die Individuen in dieser Gesellschaft ihren gemeinsamen Lebensprozess abwickeln als Konkurrenz, als ein Gegeneinander, als ich will wenig bezahlen, ich will viel bezahlen. Und was dann das ist also mal als allererster Punkt, da ist ein vollkommen unvernünftiges und gegensätzliches Verhältnis der Produzenten, die voneinander abhängig sind, als Privatproduzenten produzieren, deswegen ihre Produkte den Charakter von Waren annehmen und ihr gemeinsamer Lebensprozess als eine Konkurrenz, ein Gegeneinander stattfindet. Das ist mal das erste Urteil, kritische Urteil, was über die Gesellschaft in ich analysiere die Ware, eingeschlossen ist. Wie gesagt, wenn es da Fragen gibt oder so, gleich einhaken. Ansonsten kann man sich anhören, wie gesagt, und am Ende dann noch drüber reden. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will. Jeder hat vielleicht gehört, schon gelesen, wenn er in das Buch reingeschaut hat, jetzt vielleicht das erste Mal gehört, da ist eben vom Doppelcharakter der Waren. Die haben Gebrauchswert und Tauschwert die Rede. Und es kommt erstmal so vor, wie, oder tritt auf, naja, das sind halt zwei Seiten. Die Ware muss immer eine nützliche Seite haben und die hat ihre Wertseite. Naja, gut, so ist es halt. Da ist aber ein Urteil drin eingeschlossen. Welche Rolle die nützlichen Dinge in dieser Gesellschaft spielen? Die Behauptung ist, dass die Produktion von nützlichen Gütern, ob es Stiefelwichse ist, ob es Seide ist, ob es ein iPod ist oder Brot, nicht der Zweck in dieser Gesellschaft ist, sondern das Mittel ist für den Produzenten, um den anderen Geld aus der Tasche zu ziehen, um Kaufkraft an sich zu ziehen oder umgekehrt, man produziert die Dinge wegen der Kaufkraft, die in ihnen steckt, um Geld einzunehmen. Also das Bedürfnis spielt in der Gesellschaft vom Standpunkt des Produzenten aus die Rolle. Das ist quasi der Schwachpunkt beim Konsumenten, an dem ich ihn packen kann, damit ich mit meiner Produktion von ihm Geld einnehme, an ihm verdiene, sozusagen. Also vielleicht nochmal so rum ausgedrückt. Es mag ja auch einen Bäcker geben, der sagt, ja, ich backe Brötchen, weil ich so gern Brötchen backe und es mir ein Vergnügen ist, dass die Leute dann was Gutes zu essen haben. Er verschenkt aber nicht die Brötchen, sondern er verkauft sie. Also jeder, der in dieser Gesellschaft was produziert, Waren produziert, produziert sie, um Geld zu verdienen, um Kaufkraft erstens zu produzieren und von den anderen an sich zu ziehen. Das ist der Zweck der Produktion und deswegen werden ja auch die Güter, die bei uns produziert werden, nicht einfach entsprechend von Bedürfnissen verteilt, auch nicht verschenkt, sondern man muss sie kaufen. Und das hat dann zwei Seiten. Das hat die Seite, wer kein Geld hat, kriegt nichts zu essen. In dem Fall. Also man hat bei diesem, wenn Waren produziert werden, immer die Seite, dass unbefriedigte Bedürfnisse zur Warenproduktion genauso dazugehören, wie die Befriedigung von jedem Quatsch, sofern dahinter nur eine Zahlungsfähigkeit steckt. Also man hat auf der einen Seite den Sachverhalt, viele Produkte gibt es, die können sich Leute nichts leisten, Hartz-IV-Empfänger sowieso nicht. Und auf der anderen Seite hat man, es wird jeder Blödsinn in der Gesellschaft produziert, sofern ein zahlungskräftiges Bedürfnis dahinter steckt. Also von goldenen Badewannenarmaturen bis zu Maseratis oder sowas. Also in dieser Gesellschaft gibt es auch kein vernünftiges Verhältnis, eine vernünftige Reihenfolge von Bedürfnissen, wo man sagen kann, erstmal wird das Notwendige für alle befriedigt und am Ende dann vielleicht, dann kann man sich auch noch überlegen, wenn das alles befriedigt ist, dass man dann unbedingt noch einen schnellen Sportwagen produziert, wenn man das überhaupt will, dass die Welt mit Autos vollgestellt wird oder sowas. Also Fazit an dem Punkt, Geld ist nicht das Hilfsmittel für den Austausch, damit jeder Anteil am Warenreichtum hat, sondern das Geld, die Produktion für Geld, ist der Zweck in einer warenproduzierenden Gesellschaft. Darum dreht sich alles und daran entscheidet sich alles. Also man hat die Absurdität vielleicht auch nochmal so gesagt, zu diesem ersten Satz nochmal als Erläuterung. Diese Gesellschaft ist eine, die unterscheidet sich von anderen, früheren, wirklich davon, es gibt einen ungeheuren Reichtum. Das ist deswegen der Auftakt, schon zu Marx-Zeiten hieß es, ungeheure Warensammlung. Heute ist sie ja viel ungeheurer noch. Also das war ja harmlos noch gegen heute. Und obwohl das so ist, ist in der Gesellschaft, die voll ist von Gebrauchswerten, nützlichen Dingen, die Nützlichkeit der Dinge überhaupt kein Zweck. Also das ist dieses Urteil über die Gesellschaft, ist eingeschlossen, wenn der Reichtum als Warensammlung vorliegt. Also das ist die erste Fassung von Gebrauchswert und Tauschwert sind ein Gegensatz in dieser Gesellschaft. Also das war jetzt meine Ausführung zu diese ersten Zitate kennzeichnen ein unvernünftiges Verhältnis dieser Gesellschaft in Bezug auf die Konsumption. Jetzt wollte ich noch was sagen in unvernünftiges Verhältnis in Bezug auf die Arbeit. Weil auch das liest man vielleicht erstmal so, wenn man das Kapital liest und die Sätze wie, naja, Arbeit ist die Substanz des Wertes, okay, mache ich mit. Dann, ja, bei der Arbeit, weil ja von der bestimmten, konkret nützlichen Seite der Produkte abstrahiert wird, kommt es bei der Arbeit auch nicht auf die Bäckerarbeit und die Schreinerarbeit oder die iPod-Zusammenschrauberarbeit an und Programmiererarbeit, sondern es kommt darauf an, dass Arbeit überhaupt in den Dingen steckt. Und das ist dann die gesellschaftlich notwendig durchschnittliche Arbeit als Substanz der Werte. Okay, jetzt weiß ich das ungefähr, denkt man sich vielleicht, wenn man es liest. Auch darin, vielleicht mal von der Seite hin, ich werde es noch nachher ein bisschen ausführlicher darstellen. Was sich erstmal so simpel liest wie, naja, das ist eine Bestimmung, die Wertgröße ist durch das Quantum der Arbeit, das in den Produkten steckt, und zwar als Durchschnittsarbeit charakterisiert, das ist es halt so. Man muss sich so vorstellen, wann, wodurch erfährt eigentlich der Produzent, was seine Arbeit wert ist? Das erfährt er im Austausch. Also im Austausch, in der Gleichsetzung mit anderen Waren, beziehungsweise bei uns bei Geld, wie viel Geld er für sein Produkt kriegt, erfährt er, ob er und in welchem Umfang er gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet hat. Das ist die Behauptung hier. Und das ist ein hartes Urteil für den Produzenten, weil es ja sagt, da mag sich einer angestrengt haben und ein Produkt produziert haben. Von mir aus ein Weber stellt, bleiben wir mal bei den altertümlichen Beispielen, ein bestimmtes Stück Stoff her. Und dann stellt er plötzlich fest, er kriegt weniger als ein anderer dafür, beziehungsweise er kriegt einen bestimmten Preis dafür und der Preis sinkt. Er arbeitet und braucht vielleicht länger als jemand anders, weil er ungeschickter ist. Aber der gesellschaftliche Durchschnitt ist ein anderer, da arbeiten sie alle schnell. Dann kriegt er eben den Durchschnittpreis für sein Produkt. Und jetzt kommt jemand her, das passiert übrigens auch dauernd, also wir sind jetzt immer noch mal dabei, ich rede jetzt gar nicht von einem kapitalistischen Betrieb, da komme ich nachher noch dazu, sondern wir können uns das auch erstmal vorstellen an der Stelle, der Marx macht da auch die Unterscheidung nicht, wie der Handwerker, der für sich selbst seine Arbeit leistet. Er arbeitet und webt ein Stück Tuch und ein anderer oder die meisten haben Maschinen dafür. Und dann stellt sich raus, er braucht für das Stück Tuch 5 Stunden, und mit der Maschine wird das ganze Stück Tuch in 1 Stunde hergestellt. Ja, und schon erfährt er, der Wert ist durch diese 1 Stunde bestimmt und nicht durch die 5 Stunden, die er selbst braucht. Und damit heißt es, in dieser Gesellschaft ist, sagen wir mal so ausgedrückt, sind alle Risiken der Produktion privatisiert. Da erfährt der Produzent auf dem Markt, was und ob er überhaupt und in welchem Umfang er gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet hat. Und das ist ein hartes Urteil, das ist eine harte Situation für einen Produzenten in dieser Gesellschaft. Das heißt auch, wenn das gesellschaftliche Niveau sinkt, also die Arbeit, die man braucht zur Herstellung eines Produkts, dann sind all die, die mehr brauchen, gekniffen. Vielleicht deren Existenz ruiniert. Die arbeiten und kriegen das überhaupt, realisieren keinen Wert dafür. Ist eine Sache, die passiert auch dauernd. Keine Frage. Deswegen nochmal zurückzukommen auf das Zitat, wenn man es noch im Kopf hat, von diesem Böhm-Barwerk. Der hat so gesagt, ja, im Kapitalismus haben doch massenhaft die Leute gearbeitet oder die arbeiten und kriegen überhaupt nicht ihre Arbeit ersetzt. Und das als Argument gegen den Marx. Der Marx, das Argument von Marx mit der Arbeit heißt ja gerade, Die Substanz des Wertes ist die gesellschaftlich notwendig durchschnittliche Arbeit. Ja, und wenn deswegen einer unter dem Durchschnitt arbeitet, mehr Zeit braucht, langsamer arbeitet, dann ist seine Arbeit nicht wertbildend. Genauso wie in dem Fall, er produziert Güter, die er nicht verkaufen kann. Dann war seine Anstrengung, seine Mühe wertlos. Und damit ist es für ihn, er nimmt kein Geld ein und das heißt in dieser Gesellschaft, er hat nichts zum Leben. Also das zur Seite, was in dem, man liest es erstmal so, ja, gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit, was für Urteile darüber, über die Arbeit, über was für einen Produzenten das Arbeiten heißt, enthalten sind. Das waren ja mal die drei Punkte. Also das unvernünftige Verhältnis der Produzenten zueinander, dass in einer Gesellschaft die Waren produzieren, ist die Konsumption überhaupt nicht Zweck, sondern Mittel für den Gelderwerb und die Arbeit als Substanz des Wertes, als Durchschnittsarbeit, privatisiert alle Risiken für den Produzenten. All das ist eingeschlossen in dieser schlichten Bestimmung, die der Marx in den ersten paar Sätzen von seiner Kritik der politischen Ökonomie bringt. Vielleicht jetzt nochmal eine Erinnerung an den kleinen Exkurs, den ich am Anfang gemacht habe zu dem Streit zwischen Marx oder der Arbeiterbewegung und der VWL. Also wo ich gesagt habe, dieser Schluss auf Arbeit, Arbeit in dieser Gesellschaft ist die Substanz des Reichtums, der war von Anfang an umstritten zwischen der Arbeiterbewegung, die gesagt hat, der ganze Wert gehört doch dem Arbeiter, und der VWL, die gesagt hat, ja, wenn das so ist, das kann unmöglich sein. Das wollen wir nicht gelten lassen. Der Nutzen ist die Substanz des Wertes. Weil sonst würden wir ja akzeptieren, in der Gesellschaft läuft was schief. Beide Positionen sagen ja, die einen sagen, die Arbeit produziert den Wert und das ist gut so und dann gehört der Arbeit der ganze Reichtum. Die anderen sagen, wenn das so ist, nee, die Arbeit kann nicht den Wert produzieren, sondern da gehört auch was anderes dazu, irgendwie die Wissenschaft, der Geist und der Nutzen oder sonst was. Beide Positionen haben in dem Streit eigentlich übersehen, was der Marx gesagt hat. Nämlich, der hat gesagt, die Arbeit schafft den Wert, das ist in der Gesellschaft so und das ist schlimm, das ist kritikabel. Also dessen Argument war nicht, die Arbeit schafft den Wert und deswegen gehört dem Arbeiter mehr von diesem Wert. Sondern der hat argumentiert, und das will ich noch ein bisschen nachzeichnen jetzt. Der hat argumentiert und hat gesagt, wenn die Arbeit den Wert schafft, oder dann ist das ein vernichtendes Urteil über die Arbeit in dieser Gesellschaft. Wie die organisiert ist, was ihr Zweck ist. Also Arbeit, die Wert schafft, das ist ein schlimmes Verhältnis. Der hat nicht gesagt, das ist doch logisch, die Arbeit schafft den Wert, das ist immer so. Und nur die Leute kriegen zu wenig davon. Sondern sein Argument war eben umgekehrt, Arbeit, die Wertschaft, schlecht, vernichtend. Und das ist jetzt die zweite Spalte von den Zitaten, die will ich jetzt durchgehen. Also da heißt es folgende. Das ist das erste Zitat und der zweitens, abstrakte Arbeit, verausgabte Lebenskraft ist die Substanz des Wertreichtums, des Reichtums, um den es bei uns in dieser Gesellschaft geht. Das ist auch noch ziemlich am Anfang des dicken Buches und heißt, ursprünglich erscheint uns die Ware, erschien uns, Tippfehler muss man drüber, ursprünglich erschien uns die Ware, als ein zwieschlächtiges Gebrauchswert und Tauschwert. Das ist das, was wir eben gehabt haben. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Also das war das, die Arbeit, die Wert bildet, ist die abstrakte Arbeit, die allgemein gesellschaftlich notwendige Arbeit. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Also erstmal da betont er, sagt, was ich über die Arbeit sage, das ist ganz entscheidend. Das ist aus meiner Sicht, wenn man das analysiert, das ergibt ja meine Kritik der politischen Ökonomie. Dass abstrakte Arbeit ausgeübt wird hier. Das ist das Kritikable. Und jetzt muss man sich, und das wird jetzt im Folgenden ausgeführt, was heißt das genau? Also er hat ja gesagt, das Gemeinsame, der Dritte der Waren, sie sind Produkte von Arbeit, genau abstrakte Arbeit. Und jetzt überlegen wir uns nochmal, oder das will ich erläutern, was ist damit über die Arbeit im Kapitalismus behauptet, welche Rolle spielt sie? Vielleicht auch nochmal so rum, falls jemand im Raum auch nochmal Schwierigkeiten hat mit, warum ist es denn eigentlich die Arbeit? Wie gesagt, für den Marx war es überhaupt keine Frage, auch für alte klassische Ökonomen zu seiner Zeit war es keine Frage, ja, die Arbeit ist die Substanz der Werte. Aber auch heute, die Merkel würde nie sagen, der Marx hat recht, wenn sie sich theoretisch dazu äußern muss. Aber jeden Tag fast sagen Politiker bei uns und die Bundeskanzlerin genauso, wir müssen mehr arbeiten in Deutschland. Wir können nicht über unsere Verhältnisse leben, wir brauchen mehr Arbeit. Endlich gibt es einen Aufschwung, hieß es vor einem Jahr in Deutschland. Endlich gibt es mehr Arbeit. Dass irgendwie in der Gesellschaft der ganze Reichtum auf Arbeit beruht, ja im Praktischen ist es jedem klar. Dass gearbeitet werden muss und immer mehr gearbeitet werden muss. Kaum äußern sie sich theoretisch dazu, würde sie sofort sagen, ach, dass die Arbeit die Substanz des Werts sein soll, ist doch Quatsch, wissen wir schon längst, das haben die Ökonomen nachgewiesen, das ist der Nutzen oder sonst was. Also das nur nochmal als Hinweis, dass, eigentlich ist das vollkommen selbstverständlich und billig, dass Arbeit die Substanz des Wertes ist. Das Spannende ist eigentlich das, was ist damit über die Arbeit ausgesagt? Einen Hinweis habe ich schon gegeben mit der Privatisierung aller Risiken. Aber das will ich nochmal verfolgen. Was ist das für eine Sorte von Arbeit, die Substanz des Wertes ist? Und da heißt es jetzt, jetzt gehe ich nochmal die Zitate hier weiter durch. Da heißt es, sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit. Also es geht jetzt darum, was für eine Arbeit ist die Substanz des Wertes. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist, dass sie Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv ist. Also der Marx macht den Unterschied und sagt, jede Arbeit hat ihre konkrete Seite, insofern sie nützliche Dinge produziert. Ist klar, eine Bäckerarbeit muss backen, eine Weberarbeit muss weben, einer, der was montiert, schraubt und so weiter und so fort. Das ist die konkrete, nützliche Seite der Arbeit. Insofern als diese nützliche, schafft sie halt die nützlichen Dinge, die Gebrauchswerte. Darin ist sie unterschieden. Da ist nichts Gemeinsames an ihnen. Das Gemeinsame von diesen verschiedenen Arbeiten ist, dass sie zur Ausgabung von Arbeit überhaupt sind. Das ist das Gemeinsame. Diese Sorte von Arbeit ist die Substanz des Wertes. Also nicht Schneiderarbeit, nicht Bäckerarbeit, nicht Weberarbeit, sondern Arbeit überhaupt. Da bleibt von der Arbeit, dass sie in einer bestimmten Zeit verausgabt wird. Dass es Anstrengung ist, das ist damit gemeint, dass Mühe, Anstrengung stattgefunden hat, dass man über eine bestimmte Zeit gearbeitet hat. Arbeit überhaupt geleistet hat. Zweck der Arbeit ist der Tauschwert und dass Arbeit und in welchem Umfang Arbeit verausgabt wurde, ist Mittel und Gradmesser dieses Zwecks. Da dreht sich alles um. Da heißt es, die Wertsubstanz ist nicht, man hat einen nützlichen Gegenstand produziert, sondern Wertsubstanz heißt, die Arbeit ist Wertsubstanz heißt, es muss in dem Ding möglichst viel Arbeit drinnen stecken. Da dreht sich alles um. Das ist in dem nächsten Zitat ausgedrückt. Vielleicht liest sich das auf den ersten Blick etwas mysteriös, aber im Lichte, was ich jetzt erklärt habe, dürfte das klar sein. Das ist jetzt aus einem anderen Buch, das hat er 6 Jahre vor dem Kapital geschrieben, heißt auch zur Kritik der politischen Ökonomie. Und da heißt es so, es geht nochmal um die Ware. Als Tauschwert aber wird die Ware immer nur unter dem Gesichtspunkt des Resultats betrachtet. Es handelt sich nicht um den Dienst, den sie leistet, sondern um den Dienst, der ihr geleistet worden ist in ihrer Produktion. Also sagt, wenn in der Gesellschaft es auf den Tauschwert ankommt, dann geht es eben bei der Ware nicht darum, einfach, welchen nützlichen Dienst leistet sie, also was kann man mit ihr machen, wie kann man sie, welche Konsumption ermöglicht sie, sondern es geht bei der Produktion der Ware darum, welcher Dienst ihr in der Produktion geleistet worden ist. Also dass man sich möglichst lange für die Herstellung von diesem Produkt hat anstrengen müssen, dass möglichst viel Arbeit in ihr drin steckt. Weil wenn das gelungen ist, dann ist dieses produzierte Ding, die Ware, das Mittel, anderen Geld aus der Tasche zu ziehen. Also sich Reichtum anzueignen in der schlagfertigen Gestalt des Geldes. Also das mehr Arbeit ist in dieser Gesellschaft mehr geldwerter Reichtum. Dass man möglichst lange sich anstrengt, man viel arbeitet, ist der Gradmesser des Reichtums im Kapitalismus. Also auch da, vielleicht erscheint einem das auch erstmal noch selbstverständlich. Aber das ist unvernünftig, so ein Verhältnis. Gut ist es, man kriegt die Produkte mit wenig Arbeit hin. Dann kann man sie genießen und man hat sich möglichst wenig angestrengt. In der Gesellschaft kommt es darauf an, dass viel gearbeitet wird. Weil das ist der Wertreichtum. Das ist ein unvernünftiges Verhältnis. Also das Minus der Arbeit, dass man sich für ein Produkt, es muss halt alles hergestellt werden, man lebt ja nicht im Paradies und die Tauben fliegen einem nicht in den Mund und so weiter. Also in der Gesellschaft muss ja alles von hergestellt werden. Auch ein Mikro, was jetzt hier nicht vorhanden ist, all das muss hergestellt werden. Da muss Arbeit verausgabt werden. Da wird, ja, okay, wenn man das Blatt umdreht, darauf komme ich noch. Also ist vollkommen korrekt der Gesichtspunkt. Das kommt auch noch, das will ich noch ausführen, welche Rolle die Produktivkraft für einen Kapitalisten in dieser Gesellschaft spielt. Ja, das ist mein Punkt 3 auf dem Zettel. Aber ich vielleicht nochmal dann ein Stück gerade innegehalten. Dass es dann, also ich meine, das reiht sich ein, ist kein Einwand. Wenn an der Stelle jetzt gemeint ist, das bringt einem Schwierigkeiten oder sowas, dann vielleicht doch nochmal nachgehakt von Ihrer oder deiner Seite. Also wichtig ist erstmal, dass man das für sich nimmt. Wir reden hier noch gar nicht über, ich habe jetzt erstmal einen Schluss draus gemacht, wenn Arbeit die Substanz des Wertereichtums ist, ja, von den Waren, dann kommt es darauf an, dass möglichst viel Arbeit in den Dingen steckt, weil dann sind sie wertvoller, um es mal so auszudrücken. Ja, dann realisiert es mehr Wert. So. Das ist, also Ihr Gedanke oder dein Gedanke, ach, ich bleibe bei dein jetzt, ja, Gedanke, der ist schon ein Hinweis, auf den ich später kam. Wenn einer für sich selbst arbeitet, dann ist es unvernünftig. Der will eigentlich, wenn man so sich vorstellt, dann kommt es immer darauf an, wenig arbeiten und viel Produkte raus haben. Also dass das auch schon ein Verhältnis unterstellt, man lässt andere arbeiten und sowas für sich. Und dann mit Maschinen, die man selbst hinstellt, Das ist da schon unterstellt, kommt aber später. Aber halten wir das erst nochmal fest, schon den Punkt, wenn es um Warenproduktion geht, die Werte darstellen, dann kommt es erstmal darauf an, es soll viel Arbeiter drinstecken. Ja? Das andere, wenn es dann, nachdem ich das erklärt habe, noch Fragen gibt, dann nochmal einhaken. Ja? Also noch eine halbe Stunde sich gedulden. Vielleicht dieses Unvernünftige, dieses Moment, das unvernünftige Verhältnis, wird nochmal deutlich, wenn wir jetzt noch einen Moment hinzunehmen, nämlich das der Produktivkraft der Arbeit. Das ist das nächste Zitat. Wo nochmal deutlich wird, welcher Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Wert, beziehungsweise gebrauchswertschaffender Arbeit und wertschaffender Arbeit existiert. Also gucken wir uns das mal an, das geht schon ein bisschen in die Richtung. Da heißt es, ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Das ist klar. Zwei Brote sind besser als ein Brot. 1 Million Fernseher sind mehr als, ein Fernseher. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger, produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellter Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Also ist klar, wie die Argumentation da geht. Also der Produktivkraft ist klar, das meint, das ist die Wirkungsfähigkeit der Arbeit. Das ist klar. Also Produktivkraft hat sowas, wer geschickter arbeitet, ist produktiver als der andere. Ist ein Moment, die Geschicklichkeit. Das Entscheidendere ist aber, wenn ich mit Werkzeugen arbeite und besseren und am besten mit einer Maschine arbeite, dann steigert das die Wirkungsfähigkeit der Arbeit, weil dieselbe Arbeit in dem gleichen Zeitraum mehr Güter herstellt. Ist klar, also dieses Moment erstmal. Also soweit die Gebrauchswerte produziert, wird mit steigender Produktivkraft ein immer größerer stofflicher Reichtum produziert, und zwar mit immer weniger Anstrengung. Das macht die Arbeit tendenziell immer kürzer, das macht auch Arbeit überflüssig, das macht Arbeit leichter und das Leben sowieso. Also das ist das Moment, die Produktivkraft steigt. Übrigens, die ist seit Marx-Zeiten, zu Marx-Zeiten schon dauernd gesteigert worden und seitdem in ungeheurem Ausmaße. Also die ungeheure Warenansammlung von damals, und was heute in einer Stunde an Produkten produziert werden kann, weil vollautomatische Maschinen überall stehen, wo ein Textilarbeiter, der damals gearbeitet hat, und den Reichtum, den ein Textilarbeiter heute produziert, sind zwei Welten. Also das ist einfach, der stoffliche Reichtum ist irre gestiegen und unter dem Gesichtspunkt wird die Arbeit immer ertragreicher, die Gesellschaft immer reicher und eigentlich würde das Leben immer leichter werden. Jetzt kommt die andere Seite, die hier ausgeführt ist. Wenn es aber um die Produktion von Waren geht, welche Wirkung hat die Steigerung der Produktivkraft auf den Wert dieser Dinge? Und das Argument, ich hoffe, es ist nachvollziehbar oder ist nachvollzogen, heißt ja, In Bezug auf den Wert kann eine Steigerung der Produktivkraft den Wert gar nicht vermehren, sondern sie vermindert ihn. Wenn ich eine Stunde vorher zur Produktion eines Tisches gebraucht habe und jetzt in derselben Stunde 10 Tische produziere, dann sind die Tische nicht 10-mal mehr wert, sondern dann ist der Wert des Tisches ein Zehntel im Verhältnis zu vorher. Und insofern ist die Argumentation hier, kann die Steigerung des stofflichen Reichtums einer gefallenen Wertgröße entsprechen. Nicht nur kann, sondern sie entspricht ihr. Also das muss man festhalten, das ist auch nicht wieder einfach so eine Nachrechnerei, sondern damit ist eine Absurdität dieser Produktionsweise ausgesprochen, nämlich die Absurdität, dass die Gesellschaft unter Gebrauchswertgesichtspunkten, unter nützlichen Gesichtspunkten immer reicher wird, vom Wert her gesehen aber überhaupt nicht reicher wird. Weniger Arbeit in der Gesellschaft zu verausgaben, wo es auf den Wert ankommt, ist in dieser Gesellschaft kein Gewinn. Das ist die zweite Fassung von, das ist der Gegensatz von Gebrauchswert und Wert. Der Gebrauchswertreichtum steigt, während der Tauschwertreichtum gleich bleibt oder abnimmt. Also in der Gesellschaft wird der Reichtum gemessen am Aufwand, was es den Menschen kostet, und der Aufwand wird nicht verringert durch die Wirkung der Produktivkraft der Arbeit. Also muss immer weiter lang gearbeitet werden in der Gesellschaft, obwohl der Gebrauchswertreichtum steigt. Also man kann es auch, Beispiele haben immer ihren Nachteil, aber nur mal als eine Illustration, da kann immer jemand kommen und sagen, vielleicht ist da doch was schief dran, weil es ist bei jedem Beispiel so. Aber mal vor Augen, Bauern in dieser Gesellschaft, vor 100 Jahren, jetzt legt mich keiner auf das genaue Verhältnis fest, war es ungefähr so, ein Bauer hat 4 Städter ernährt. Seitdem ist die Produktivkraft unheimlich gestiegen, auch in der Landwirtschaft. Und heute ernährt ein Bauer 400 Städter. Braucht ja auch nicht mehr viele Bauern, um die ganze Gesellschaft zu ernähren. Ist darüber der Bauer reicher geworden? Nein, die Existenz von Bauern ist nach wie vor eine prekäre in dieser Gesellschaft. Also nur mal als so eine Illustration, das ist die Anschauung von dem, der Produktivkraftreichtum, die Herstellung von Lebensmitteln, unheimlich gestiegen. Der Wertreichtum steigt darüber nicht. Eine Arbeitsstunde, ein Arbeitstag ist nach wie vor ein Arbeitstag. Die Wertbeschaffung bleibt dieselbe. Das, was vorhin angesprochen wurde, da komme ich dann drauf, welche Rolle die Produktivkraft beim kapitalistischen Unternehmen spielt. Das ist erstmal, wenn man es betrachtet als Verhältnis von Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, insofern sie Gebrauchswerte herstellt, und welche Wirkung hat es auf die Wertproduktion, auf den Wertreichtum, um den sich alles in dieser Gesellschaft dreht. Also das heißt, der Geldreichtum in der Gesellschaft kann nur zunehmen durch mehr Arbeit. Wachstum des Geldreichtums geht nur durch immer mehr Arbeit in der Gesellschaft. Und da ist klar, vielleicht der Schluss an der Stelle, so eine Definition des Reichtums, und Definition meine ich jetzt nicht im theoretischen Sinne, sondern im praktischen, wenn der Reichtum darin besteht in der Gesellschaft, und das tut er ja, wenn sie als Waren der Reichtum als Warensammlung vorliegt, dann kann diese Definition des Reichtums unmöglich im Sinne des Arbeiters sein, also dessen sein, der die Arbeit leistet in der Gesellschaft. Also, ich habe vorhin schon angedeutet, das einzig rationelle Verhältnis zum Reichtum ist eigentlich das, mit möglichst wenig Arbeit viele Gebrauchswerte herzustellen. Dann hat man erstens viel zum Genießen und zweitens viel Zeit auch, um es zu genießen. Wenn aber der Reichtum in möglichst viel Arbeit muss die Gesellschaft leisten besteht, dann kommt es darauf an, dass viel gearbeitet wird. Möglichst lange, möglichst jeder oder viele, wie das dann aussieht, da komme ich dann auch drauf. Also bei uns ist es so, nicht die Gesellschaft, die die meisten Gebrauchswerte produziert, ist die reichste, sondern die Gesellschaft ist die reichste, in der pausenlos gearbeitet wird. Deswegen gibt es ja auch immer diesen Gesichtspunkt, wir müssen mehr Arbeit schaffen. Das ist einfach absurd. Deswegen gibt es hier ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Ich habe schon gesagt, das kann nicht im Sinne dessen sein, der arbeitet. Und es ist ja auch nicht so. In unserer Gesellschaft ist eben derjenige, der arbeitet, nicht das Maß der Dinge. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem, wenn die Gesellschaft aus lauter kleinen Handwerkern bestünde, was sie ja nicht tut, da wird sofort unvernünftig als unvernünftig erscheinen. Aber bei uns ist es ja so, es gibt das Bedürfnis nach Arbeit von zwei Gesichtspunkten her. Nämlich der eine ist der Unternehmer und da ist klar, der arbeitet nicht selbst, sondern er lässt ja andere arbeiten. Und da ist immer mehr andere arbeiten lassen für sich. Immer mehr lohnende Arbeit, genauer ausgedrückt, für sich leisten zu lassen. Das macht einen Unternehmer reicher. Wie das geht, da komme ich gleich noch dazu. Also deswegen, aus der Sicht des Unternehmers, klar, unstillbares Bedürfnis nach immer mehr Arbeit. Die, die er beschäftigt, sollen immer mehr Arbeit leisten. Das macht einen Unternehmer reicher. Und es gibt noch eine zweite Seite bei uns, nämlich der Arbeiter hat auch ein Bedürfnis nach Arbeit. Das ist nicht, dass jeder das Bedürfnis nach Arbeit hat, sondern das ist ein aufgezwungenes Bedürfnis. Nämlich das, sie müssen arbeiten für andere. Warum? Ja, weil der großen Teil dieser Gesellschaft ja die Mittel abgehen, selbst zu arbeiten. Sie verfügen ja nicht über die Produktionsmittel, um ihre Arbeit selbst auszuüben. Weil sie also darauf angewiesen sind, für andere zu arbeiten, eben für den Unternehmer, und die Bedingung dafür ist, dass sie angestellt sind, dass sie für ihn arbeiten und möglichst viel arbeiten. Gibt es auch auf Ihrer Seite ein Bedürfnis nach Arbeit, weil davon hängt Ihr Einkommen ab? Also man hat, dazu sage ich dann gleich noch ein bisschen mehr, erstmal an dem Punkt ein kleines Zwischenfazit, das besagt, Arbeit schafft Reichtum. Das ist mal die erste Antwort auf diese Überschrift, was kann man von Marx lernen, alles Nötige über Arbeit und Reichtum. Arbeit schafft in der Gesellschaft Reichtum für andere, aber für andere, für Unternehmer. Also ein produktiver Arbeiter in dieser Gesellschaft zu sein, ist kein Glück, sondern ein Pech, schreibt Marx mal an einer anderen Stelle. Jetzt bin ich von meiner Seite am Ende der ersten Seite von diesem Zitatzettel angelangt. Und das waren jetzt alles Zitate aus den ersten 10, 15 Seiten von diesem Buch. Und ich wollte an denen demonstrieren, und ich hoffe, es ist deutlich geworden, naja, wenn man so mal ausdrücken will, was für ein kritisches Potenzial schon in den ganz schlichten Bestimmungen drinnen steckt, wenn man sich die mal richtig durchdenkt und das nachvollzieht, was Marx da auf den ersten 15 Seiten über was für ein Reichtum liegt vor, wenn der Reichtum als Warenansammlung vorliegt, und was für eine Arbeit wird geleistet in der Gesellschaft, wenn es auf den Wert ankommt. So, das war jetzt mal aus dem vorderen Teil des Kapitals. Jetzt wollte ich, und das sind die Zitate auf der Rückseite, noch auf ein paar Überlegungen von Marx eingehen und die darstellen, wo er in späteren Kapiteln, in einer anderen Schrift so explizit ausgedrückt hat, was für Widersprüche und was für Ungeheuerlichkeiten, um es mal so auszudrücken, da vorliegen, wenn Arbeit der Reichtum die Substanz des Reichtums in dieser Gesellschaft ist. Also das sind jetzt Zitate aus einerseits hier aus den Grundrissen, das war eine Schrift, die hat er verfasst, so im Vorlauf zu diesem großen Buch, das Kapital, und da sagt er etwas expliziter vielleicht, als in diesen, vielleicht allerdings auch ein bisschen schwer verständlich, aber ich will es ja dann gleich erläutern, was für ein vernichtendes Urteil über diese Gesellschaft vorliegt, wenn die Arbeit der Wertreichtum, den Wertreichtum ausmacht. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, die Ausdehnung der Arbeitszeit, also da will ich jetzt mal einsteigen, die Ausdehnung der Arbeitszeit kann unmöglich im Interesse des Arbeiters liegen, sondern das ist Dokument einer Produktionsweise, die auf Ausbeutung beruht, auf Armut. Und jetzt springe ich mal über das, was ich mit drittens überschrieben habe, gerade mal kurz vor in diesen, was unter viertens steht, das aufgewendete, die aufgewendete Arbeit ist Maß des Reichtums, nur in einer Ökonomie der Ausbeutung. Und lese mal gerade dieses erste Zitat davor und will dazu noch ein bisschen was sagen. Da heißt es am Anfang, denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, das Maß des Reichtums. Was er damit sagen will, ist, man muss es nochmal genauer sagen, das heißt eigentlich, sollte sein, müsste. Ja, also wirkliche Reichtum, da sagt er, wenn ich es mir mal vernünftig betrachtet ist die entwickelte Produktivkraft der wirkliche Reichtum. Das war das, was wir vorhin hatten. Also mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viele Güter herzustellen, nützliche Dinge herzustellen. Wenn das so ist, also wenn man so eine Produktion hätte, dann ist nicht mehr die Arbeitszeit das Maß des Reichtums, das wäre unvernünftig, sondern dann ist es Disposable Time. Disposable Time heißt frei verfügbare Zeit. Das ist eigentlich das Maß des Reichtums. Ist ja auch korrekt. Wenn ich ganz effektiv produziere, dann ist das Wunderbare daran, mit ganz wenig Aufwand die Produkte hergestellt, genießen viel Zeit dafür. Das ist das Reich der Freiheit. So, bei uns ist es aber umgekehrt, das ist jetzt der nächste Teil dieses Zitats. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, wie es in unserer Ökonomie ist, setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit, zur Überflüssigen. Da sage ich nachher noch was dazu. Das setzt die ganze Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben, also Herabsetzung, Erniedrigung des Arbeiters zum bloßen Arbeiter. Subsumption, Unterordnung unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde es tut oder als er selbst mit den einfachsten, rohesten Werkzeugen tat. Sagt er, damit will er charakterisieren, das ist das Absurde in der Gesellschaft. Wahnsinnig entwickelte Produktivkraft, aber der Mensch muss arbeiten und mehr als vor 10.000 Jahren. Absurd. Gut, das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig hier, die Sätze, deswegen, jetzt springe ich mal vor und erläuter nochmal, was unter dem dritten Punkt steht. Nämlich unter dem Punkt steht, wie bei uns Arbeit Reichtum schafft. Mache ich jetzt ohne Zitate, das sind halt die Punkte, die der Marx dann im Folgenden ausführt, aber ich glaube, es ist nochmal lohnend, ein paar Überlegungen dazu machen vom Verhältnis von rentabler Arbeit, Arbeit bei uns, Produktivkraft und Reichtum. Also welche Rolle spielt, und jetzt nähern wir uns auch auf das vorhin die Frage zielte, welche Rolle spielt bei uns, welche Rolle spielt die Arbeit in einem kapitalistischen Betrieb? Dazu will ich ein paar Ausführungen machen, das mache ich jetzt ohne Bezug auf Zitate bei Marx, aber man findet das alles dort, aber das wäre ja zu umfangreich. Ich hatte schon gesagt, der erste Satz war ja, wenn die Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, was auch bei dem Zitat, das ich eben gerade vorgelesen habe, steht. dann ist eines klar, solch ein Reichtum ist begründet auf Ausbeutung und Armut. Also Arbeit schafft Reichtum, aber nicht für den, der arbeitet, sondern für den Unternehmer. Wodurch schafft er das? Das ist ganz einfach und primitiv. Nämlich einfach darin, dass in einem Unternehmen der Arbeiter gezwungen ist, länger zu arbeiten, also mehr Wert zu schaffen, als zur Reproduktion, zum Ersatz des Wertes notwendig ist, den er als Lohn erhält. Ganz simpel und einfach. Die Arbeit schafft den Wert, also muss er möglichst lange arbeiten, und für den Unternehmer schafft diese Arbeit Reichtum und Geld sofort dann, wenn er länger arbeitet, der Arbeiter, als nötig ist, um den Wert zu ersetzen, der ihm in Gestalt des Lohns gezahlt wird. Ganz primitiv und einfach. Der Surplus Value, wie es hier mal heißt, also der überschüssige Wert, der Mehrwert eines Unternehmens, der Gewinn, wird dadurch geschaffen durch überflüssige Arbeit, durch Arbeit, unbezahlte Arbeit, durch längeres Arbeiten. Also wenn der Arbeiter nur so lange arbeiten würde, also so viel Wert schaffen würde, wie ihm in Gestalt des Lohns gezahlt wird, dann gäbe es keinen Gewinn für einen Unternehmer, da hätte er keinen Grund, was zu unternehmen, dann würde eben diese Produktion nicht stattfinden. Aber so ist es bei uns nicht. Es ist klar, alle Produktion, das ist das Moment rentable Arbeit, also alle Arbeit, die bei uns verausgabt wird, enthält immer überflüssige, überschüssige Arbeit. Die schafft den Reichtum für den Unternehmer. Also ist es für ihn nicht unvernünftig, was für einen Menschen total unvernünftig ist, dass Arbeit Reichtum schafft, dass die Dauer der Arbeit das Maß des Reichtums ist. Für einen Unternehmer total lohnend, dieses Verhältnis. Deswegen gibt es das ja überhaupt. Weil überschüssige Arbeit schafft Reichtum in der Wert in den Taschen des Unternehmers. Jetzt hat man das Verhältnis, Produktion findet nur statt, sofern ein überschüssiger Reichtum produziert wird, Mehrwert produziert wird. Und das Ziel, damit ist ein Unternehmer nicht zufrieden, das Ziel ist, dieses zu steigern, das Verhältnis zu steigern, immer mehr zusätzliche Arbeit anzueignen. Das macht ihn reicher. Das verwertet das Kapital, das schafft den Gewinn. Und dazu gibt es im Prinzip drei Methoden. Die eine, die stehen da auch in dieser Kurzfassung auf dem Zettel drin. Da gibt es drei Methoden bei uns. Die eine Methode ist, ich verlängere die Arbeitszeit. Also ich als der Unternehmer verlängere die Arbeitszeit. Die zweite Methode ist, er kürzt den Lohn. Und die dritte Methode ist, er steigert die Produktivkraft der Arbeit. Und zu allen dreien will ich kurz was sagen. Das erste ist einleuchtend, auf Basis des bislang Erklärten. Die Zeit, die ein Arbeiter braucht, um seinen Lohn zu reproduzieren, ist eine bestimmte Zeit. Und wenn ich ihn länger arbeiten lasse, also diese Zeit bleibt gleich, egal ob er kurz oder länger arbeitet. Also die Ausdehnung der Arbeitszeit ist ganz simpel das Mittel, den Wert, mehr Wert zu produzieren, also den Gewinn des Unternehmers zu vergrößern. Über den mehr Wert zu produzieren, über den der Unternehmer verfügt. Also das ist die eine Methode. Arbeitszeit ausdehnen. Die zweite Methode ist Lohn kürzen. Übrigens auch das nur, das ist jetzt nicht theoretisch, das kennt jeder. Also beim Herfahren habe ich in den Nachrichten gerade gehört, das Werk von Nokia in Bochum wird geschlossen, weil Nokia in Rumänien längere Arbeitszeiten, billigere Löhne hat. Und der Betriebsrat hier von Bochum hat gesagt, wir werden noch einen Versuch machen, mit dem Unternehmen zu verhandeln, wir könnten auf Lohn verzichten und längere Arbeitszeit anbieten. Mit welcher Berechnung? Ja, dann macht das Unternehmen mehr Gewinne und dann bleibt vielleicht bei uns. Also nur einfach als kurze Illustration, das ist die eine Methode ist für das Unternehmen Lohn erhöhen, Arbeitszeit erhöhen, das andere ist Lohn kürzen. Und auch das muss man sich auch mal überlegen. Also einerseits leuchtet jedem ein, Lohn kürzen ist für die, deren Lohn gekürzt ist, weil das entscheidet über die Lebensmittel, hart. Das heißt, es macht sie ärmer. In der Gesellschaft heißt, Leute ärmer zu machen, mehr Reichtum zu produzieren für die Unternehmer. Also das ist ja auch ein vernichtendes Urteil über, dass in der Gesellschaft die Gesellschaft bzw. die Kapitalisten werden reicher, indem sie andere ärmer machen. Das ist in der Gesellschaft, ist Leute verarmen, dasselbe genauso nützlich wie die Springquellen des Reichtums durch Produktivkraft zu erhöhen. Also das ist irre, aber so ist es bei uns. So, die dritte Methode, wie ein Unternehmer diese Differenz erhöht von wie lange arbeitet ein Arbeiter arbeitet eine bestimmte Zeit, um seinen Lohn zu ersetzen. In der Zeit schafft er den Wert und dann muss er länger arbeiten, um den Mehrwert zu produzieren. Also Arbeitszeit ausdehnen, den Arbeiter ärmer machen. Die dritte Methode ist die Produktivkraft der Arbeit steigern. Und ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen. Das Allgemeine war, wie verhält sich Produktivkraft und Wert? Das war, da habe ich das betrachtet unter dem Gesichtspunkt, oder der Marx hat es da betrachtet und ich habe es dargestellt und referiert unter dem Gesichtspunkt, da wird der Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert so deutlich. An der Stelle wird noch was anderes deutlich. Nämlich in der Gesellschaft hat die Steigerung der Produktivkraft einen eigentümlichen Nutzen. Der Kapitalist ist es bei uns, der die Produktivkraft der Arbeit steigert. Er verfügt über die Produktionsmittel, stellt zum Beispiel neue Maschinen hin, führt produktivere Maschinen ein, und zwar mit welchem Zweck? Um Arbeit zu sparen. Jetzt muss man es genauer sagen. Nicht um dem Arbeiter Arbeit zu ersparen, sondern um bezahlte Arbeit zu ersparen. Also um sich Kosten zu ersparen, für bezahlte Arbeit. Das ist bei uns der Gesichtspunkt, unter dem die Produktivkraft der Arbeit gesteigert wird und neue Maschinen angeschafft werden. Also, um es anschaulich zu machen, es ist klar, wir nehmen jetzt einfach ein Beispiel. Eine neue Maschine produziert oder lässt produzieren die doppelte Anzahl von Fernsehern wie vorher. In derselben Zeit werden doppelt so viel Fernseher produziert. Also kann ich umgekehrt sagen, ich brauche auch nur noch die Hälfte der Belegschaft, um diese Fernseher zu produzieren. Also das Resultat ist, dafür wird sie ja auch eingeschafft, um bezahlte Arbeit zu sparen. Dem Unternehmer bezahlte Arbeit zu ersparen. Er braucht nur noch die Hälfte der Belegschaft, um dieses Wertprodukt, die Anzahl von Fernsehern von vorher, zu produzieren. Anders ausgedrückt, dieses Verhältnis heißt, also die Einführung von neuer Maschinerie, der Arbeiter wird ein Stück weit mehr von dem von ihm geschaffenen Produkt getrennt. Man braucht nur noch die Hälfte der Arbeiter und die Hälfte der Bezahlung wie vorher. Wie sieht diese Trennung aus, damit es nicht so abstrakt bleibt? Jetzt hat man zwei Sorten von Arbeitern. Nämlich man hat einen beschäftigten Teil von Arbeitern, die Hälfte von vorher, die nach wie vor so viel arbeitet wie vorher. Und man hat eine andere Hälfte von Arbeitern, die arbeitslos wird, weil ihre Arbeit überflüssig geworden ist, eingespart wird und damit ihre Lohnkosten eingespart haben. Das ist gemeint mit, das ist übrigens das, was in diesem Zitat, wenn man nochmal kurz drauf schaut, das ich eben vorgelesen habe, vielleicht beim ersten Durchlesen etwas unverständlich war, wo es im dritten Satz heißt, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit oder setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit. das, was ich eben gesagt habe, ist die Ausführung von dem, was der Marx hier gesagt hat. Oder ich habe das ausgeführt, was der Marx da gesagt hat. Nämlich in der Gesellschaft stellt sich die Einführung von produktiverer Maschinerie, also die Steigerung der Produktivkraft, nicht da als, wie es vernünftig wäre. Mehr Produkte werden mit weniger Arbeit produziert, also kann jeder weniger arbeiten und jeder hat mehr Zeit zum Genießen. Sondern bei uns geht die Einführung von produktiverer Maschinerie mit folgenden Wirkungen einher. Diejenigen, die weiter beschäftigt sind, und das ist ein geringerer Teil, müssen nach wie vor so viel arbeiten wie vorher oder noch mehr. Das ist der Punkt. Bei uns steigt ja zurzeit die Arbeitszeit. Und umgekehrt, das Moment, was in der vernünftigen Gesellschaft heißt, alle haben mehr Zeit, ist bei uns so verteilt, die anderen werden arbeitslos, die haben wahnsinnig viel Zeit, aber kein Geld. Und dann gibt es noch eine dritte Abteilung, die viel Zeit hat, das sind die Kapitalisten oder sonst was, die ja eh nicht arbeiten müssen. Also so existiert hierzulande Disposable Time als Müßiggang von allen möglichen, von Filmstars bis sonst was, als Arbeitslosigkeit ohne Geld bei der einen Abteilung und als Überarbeit bei denen, die beschäftigt sind. Das ist die Ausführung von dem, was hier ein bisschen schwierig steht bei dem Marx, als wie die Disposable Time nur existiert als Gegensatz, im Gegensatz zur Plusarbeiter. Das heißt, über die Arbeit, die Mehrwertschaft, die im Betrieb verausgabt wird. Ja, ja, das. Nein, der. Okay, also ich nehme mal den Hinweis so auf. Eines ist ja klar, also eines hoffe ich, ist schon mit dem Anfang von diesem Abschnitt, den ich jetzt vorgetragen habe, deutlich geworden. Wenn Arbeit wertschaffend ist, wie es hierzulande ist, dann ist sie wertschaffend für andere. Das heißt, das Resultat der Arbeit, das Arbeitsergebnis gehört dem Kapitalisten. Von Anfang an ist klar in dieser Produktionsweise. Der Arbeit, nicht dem Arbeiter gehört das Produkt, sondern dem Unternehmer gehört das Produkt. Und er bezahlt den Arbeiter dafür, dass er arbeitet. Aber er bezahlt ihm nicht die Arbeit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war, ich wollte nur deutlich machen, wenn die Produktivkraft gesteigert wird und in einem Betrieb Maschinerie angewendet wird, um nicht Arbeit zu ersparen, sondern bezahlte Arbeit zu ersparen, dann beinhaltet das, dass immer der Arbeiter ein Stück mehr von dem Reichtum getrennt wird. Das, was er als Ersatz seines Lohns bekommt, und was an Reichtum geschaffen wird, geht ein Stück auseinander. Übrigens, die volkstümliche Fassung dafür ist, es gibt doch so eine Debatte, eine Armutsdebatte, Mindestlohn und Managergehälter. Und da hat zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, weil die hat es nicht gern, wenn man sagt, in der Gesellschaft wird doch jeder ärmer und die Reichen immer reicher. Und hat dann folgendermaßen dagegen argumentiert und hat gesagt, naja, auch wenn das Statistische Bundesamt nachweist, die Leute werden immer ärmer oder das Einkommen der abhängig Beschäftigten sinkt, dann kann man eigentlich gar nicht vom Sinken reden, weil mit dem Geld, was sie verdienen, können sie sich immer noch genauso viel Autos und Fernseher kaufen wie vor 10 Jahren. So argumentieren die. Das meinte ich damit. Ja, wie viel ist denn in den 10 Jahren, das liest man dann an anderer Stelle in der FAZ, die Produktivität gestiegen, ungefähr um 100% in den Fabriken. Also sind sie um die Hälfte ärmer geworden, auch wenn sie sich dasselbe kaufen können. Auf das habe ich gemeint. Also da sieht man, die Steigerung der Produktivität heißt doch, Es wird immer mehr Reichtum geschaffen und die Beschäftigten sind immer ein Stück weiter von ihm ausgeschlossen. Dein Hinweis ist schon richtig, von Anfang an sind sie ja, gehört ihnen das Produkt nicht. Aber ich meine, ein Teil ihrer Arbeitszeit geht ja immer darauf, also darum kommt auch ein Kapitalist nicht umhin. Er muss einen Lohn zahlen, damit sie arbeiten können. Also ein Teil des Arbeitstags geht immer drauf, nicht Mehrwert schaffen, sondern dass quasi der Lohn ersetzt wird. Aber dieser Teil wird immer kleiner, wenn Maschinerie angewendet und die Produktivkraft gesteigert wird. Also was ich jetzt gemacht habe, oder was ich deutlich machen wollte, war jetzt die Erläuterung von unter dem Punkt 3 stehenden, was sind die drei Methoden, die drei Mittel, mit denen ein Unternehmer hierzulande den Wert, seinen Gewinn steigert. Arbeitszeit verlängern, Lohn kürzen, Produktivkraft der Arbeit steigern. Das habe ich mal als Prinzipien jetzt ausgeführt. Die drei Mittel, seinen Gewinn zu vergrößern. Die drei Mittel wirken aber sehr unterschiedlich. Auf das will ich jetzt noch hinweisen. Die sind in ihrer Wirkung für das Kapital einerseits das Gleiche, sie taugen den Gewinn zu steigern, aber in ihrer Leistungsfähigkeit sind sie sehr unterschiedlich. Ja, man kann den Arbeitstag ausdehnen, aber irgendwann ist Schluss. Also mehr als 24 Stunden kann ein Arbeiter sowieso nicht arbeiten am Tag. Aber er kann auch nicht 16 Stunden arbeiten. Irgendwie ein Teil muss er auch sich erholen, schlafen, hat auch Bedürfnisse und so weiter. Das heißt, diese Methode, seinen Gewinn zu steigern, hat ihre Schranken. Das ist übrigens, was im Kapital dann alles steht, in einem 8. Kapitel, das heißt, der Arbeitstag und die Verlängerung des Arbeitstags als Mittel der Gewinnsteigerung, der Wertproduktion für den Kapitalisten, der Mehrwertproduktion. Also die Ausdehnung des Arbeitstags hat Grenzen, der ist flexibel und zurzeit kann man ja auch erleben, was da alles wieder geht. Nach Jahrzehnten der Verkürzung der Arbeitszeit und Kämpfen, die das bedurft hatte, heutigen Tag wird die Arbeitszeit in allen entwickelten Ländern wieder verlängert. Bei uns. Auf einen Schlag, was in 15 Jahren mal als Arbeitszeitverkürzung erkämpft worden ist, auf einen Schlag werden wieder die Arbeitszeiten von 37,5, wie sie auf dem Papier standen, auf 40 oder 41 erhöht. Aber wie gesagt, das will ich nicht in den Einzelheiten jetzt verfolgen, sondern nur mal darauf hinweisen. Also es passiert, der Arbeitstag ist flexibel, aber es hat seine Grenzen. Die Verarmung der Leute, da sieht man auch, wie viel geht. Also diese Methode, ich mache die Leute ärmer und darüber steigere ich den Reichtum. Also ich mache die Beschäftigten ärmer, zahle ihnen weniger Lohn und steigere darüber direkt den Profit. Da geht viel, bei uns kann man ja erleben, was alles geht. Aber auch das hat irgendwo seine Grenzen. Was die Leute brauchen, damit sie ihre Miete bezahlen, damit sie ein Auto sich noch leisten können, um zur Fabrik zu kommen und so weiter und so fort. Was man hierzulande alles braucht, um ein funktionstüchtiger Arbeiter zu sein. Wie gesagt, da geht viel und es geht so viel, wie sich gefallen lassen wird. Aber auf der anderen Seite, das hat auch seine Grenzen. Jetzt komme ich langsam dahin, wo die Frage war. Das epochemachende Mittel ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit für den Unternehmer, seinen Gewinn zu erhöhen. Also die epochemachende Methode ist, immer produktiver zu arbeiten zu lassen, mit immer entwickelterer Maschinerie. Heutigen Tag sind schon fast automatische Fabriken da, das muss man ernst nehmen. Da ist die Funktion des Arbeiters der Überwachung, nicht mehr das, die Handgriffe zu machen im Einzelnen, das Erledigen Automaten und so weiter. Jetzt komme ich auf Folgendes. Also wodurch ist die, darauf habe ich vorhin schon hingewiesen, die epochemachende Methode ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit für den Kapitalismus bzw. den einzelnen Kapitalisten dadurch, dass er mit weniger bezahlter Arbeit dasselbe Wertprodukt herstellt und darüber seinen Profit vergrößert. Jetzt kommt aber der Haken, darauf ging nämlich die Frage. Diese Methode funktioniert nur oder gilt nur, solange der einzelne Unternehmer über oder unter dem Durchschnitt liegt mit seiner neuen, also je nach Perspektive. Solange er nur als Einzelner, als Erster die erhöhte Produktivkraft anwendet. Man erinnert sich an das Erste, der Wert, der geschaffen wird, ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zur Herstellung eines Produkts. Das war die erste Aussage, man erinnert sich dran. Also ist klar, ein Unternehmer, der als Erster produktiver arbeitet, schafft mit weniger Arbeitern, sprich weniger Geld, das er verausgaben muss für Löhne, dasselbe Wertprodukt. Vergrößert also darüber seinen Gewinn. Das lohnt sich für ihn, aber nur solange er der Erste ist. Sobald die anderen nachziehen, kommt der Haken dieser Methode. Wenn die anderen nachziehen und auch diese verbesserte Maschinerie anwenden, dann sinkt die allgemeine gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für das Produkt und damit die Wertgröße. Dann ist für den Unternehmer der Vorteil dahin. Also ist klar, was der Haken dabei ist. Nach der einen Seite als Erster angewendet, vergrößert er den Gewinn. Wenn es alle machen, sinkt ja die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für das Produkt und der Vorteil ist dahin. Dann entspricht die vergrößerte Produktenmenge gar nicht einem vergrößerten Wertprodukt. Das stellt sich übrigens so dar für die Unternehmen, dass sie jetzt einen immer größeren Markt brauchen, um dieselbe Wertgröße zu realisieren. Um denselben Reichtum einzuhalten wie vorher, den Geldreichtum. Man braucht einen immer größeren Markt, um das hinzukriegen. Das ist das eine, weil die Dinger immer billiger werden und das Einzelne immer weniger an Wert in sich enthält. Das ist übrigens auch so. Die industriell erzeugten Produkte werden immer billiger. Und wenn sie nicht im Geldausdruck billiger werden wegen der Inflation, sondern nur gleich bleiben, dann werden sie immer billiger. Das ist dasselbe trotzdem. Sie werden immer billiger. Das ist die eine Wirkung davon. Also das ist auch absurd. Für einen, oder unvernünftig, ist was Absurdes, dass der Nutzen der Steigerung von der Produktivität der Arbeit im Kapitalismus für den Unternehmer nur zählt, wenn er es als Erster macht. Wenn die Produktivkraftsteigerung verallgemeinert ist für den Unternehmer der Nutzen dahin. Vernünftig würde man sagen, dann ist die ganze Gesellschaft reicher, unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchswerts schon, unter dem Wertgesichtspunkt überhaupt nicht. Also es braucht einen immer größeren Markt, um dasselbe Wertprodukt zu realisieren. Das ist die eine Fassung dieses Widerspruchs. Die andere Fassung ist übrigens die, auch was Absurdes. Wir müssen neue Produkte produzieren, erfinden, damit wir mehr arbeiten lassen können. Das ist auch das, also man kennt das doch, die Klage immer, wir in Deutschland müssen innovativ sein und die Unternehmen müssen immer neue Produkte entwickeln. Warum? Ja, damit man wieder Arbeit vergegenständlichen kann und Reichtum produzieren kann. Das ist auch sowas Verqueres. Normal wäre doch die Reihenfolge der, wir stellen fest, es fehlt uns was. Also das hätten wir doch noch gerne, ein iPod. Ja gut, dann überlegt man sich, wie viel kostet es einen als Aufwand, wie viel ist es einem wert und dann wird es halt in Gottes Namen produziert. Dann sagt man, okay, das ist es uns wert. Im Kapitalismus ganz anders, da wird gedacht, was können wir alles noch an Produkten erfinden, damit man darauf Arbeit verwenden kann, damit ein Unternehmer was Neues hat, womit er Geschäft machen kann. Das ist eine Konsequenz aus diesem Widerspruch heraus. Also auch vollkommen verquer und absurd. Immer unter dem Gesichtspunkt, in der Gesellschaft muss möglichst viel gearbeitet werden. Also Kapitalisten haben das Bedürfnis, möglichst viel arbeiten zu lassen, weil darauf ja ihr Reichtum basiert. Also was hat man jetzt vor sich? Jetzt bin ich bei dem Punkt. Mit steigender Produktivkraft wird die bezahlte Arbeit immer kleiner. Das heißt, der Teil des Arbeitstags, an dem der Arbeiter für sich arbeitet, wird immer kleiner. Und die unbezahlte Arbeit, also der Teil des Arbeitstags, in dem für den Gewinn des Unternehmers gearbeitet wird, wird immer größer. Also das meinte ich vorhin mit dem der progressive Ausschluss der Arbeiter von dem von ihnen geschaffenen Reichtum. Das ist gut fürs Kapital. Also das ist auf der einen Seite ist es gut fürs Kapital. Der Haken, die andere Seite davon ist, mit steigender Produktivkraft sinkt der Wert der Waren. Der steigenden Warenmasse entspricht kein steigender Geldumsatz, Wertumsatz. Das ist der Haken für das Unternehmen. Das ist der Haken dabei. Und das ist übrigens das, was in dem letzten Zitat, was ich abgedrückt habe, fotokopiert habe, abgedruckt habe, das ist die Substanz von dem Zitat. Vielleicht kann ich das jetzt vorlesen, ich glaube, man versteht es jetzt. Da heißt es folgendermaßen, das ist auch aus den Grundrissen, also aus diesen Vorarbeiten zum Kapital. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein. Und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts. Das ist erstmal der Auftakt, ist nochmal die Opposition. Also man muss eigentlich den Satz lesen, nicht als muss aufhören, sondern sollte, müsste aufhören. Also das ist wieder die Aussage von Marx, der sagt, wenn die Arbeit endlich mal aufhört, also wenn man in einer anderen Gesellschaft arbeitet und die Arbeit da aufhört, die Quelle des Reichtums zu sein. Also das meint immer, wenn man es geschafft hat, beziehungsweise das existiert bei uns, wenn man das alles anders organisiert hat und man Wenn es dann darauf ankommt, mit möglichst wenig Arbeit viel Gebrauchswertreichtum zu schaffen, was ja vernünftig ist und was heutigen Tags locker möglich wäre, weil ja was an Arbeit zur Herstellung der Produkte notwendig ist, immer weniger wird. Das sind ja nur noch Bruchteile eines Tages, die ein Arbeiter bräuchte oder die man braucht rationellerweise, um die Sachen zu herzustellen, derer man bedarf. Also das ist hier gemeint mit, sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hätte, muss man das lesen, die große Quelle des Reichtums zu sein, wie es bei uns ist, hörte bzw. müsste aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein, ist klar. Dann kommt es nicht mehr auf die Dauer der Arbeit an, dann kommt es genau umgekehrt drauf an, möglichst wenig arbeiten, ganz kurz, was ja ginge. So. Jetzt macht er aber, wie ist es bei uns? Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Ist klar? Das ist der Widerspruch. Also nach der einen Seite durch die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, was ich als Konkurrenztechnik des Kapitalisten charakterisiert hat. Der versucht, neue Maschinerie als erster anzuwenden, darüber bezahlte Arbeit zu sparen, darüber heißt es, was das einzelne Produkt an Wert enthält, weil er ja viel größere Anzahl von Produkten produziert, ist geringer geworden, ist gesunken. Also das ist gemeint mit der erste Teil. Das Kapital versucht beständig, die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren. Andererseits ist das einzige Maß des Reichtums die Arbeitszeit, in dieser Gesellschaft die Arbeitszeit das einzige Maß. Das ist der Widerspruch des Kapitals. Und wie geht es mit dem Widerspruch um? Indem es ihn dauernd eskaliert. Also indem es sagt ja nicht, das ist ein scheiß Produktionsweise. Nein, für den Unternehmer ist das ja die Art und Weise, wie er seinen Gewinn vergrößert und verfolgt. Und dann ist die Umgehensweise des Kapitals mit diesem Widerspruch diejenige, noch mehr noch mehr als Erster die Produktivkraft zu steigern. Man muss halt immer an der Front sein, der Erste sein dabei. Das ist die Art und Weise, wie das geht. Und das ist jetzt im Folgenden ausgedrückt als Absurdität der Produktionsweise, nämlich es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der Notwendigen. Das meint immer, was eigentlich notwendig ist. Also der Teil, den quasi der Arbeiter arbeitet, um seinen Lohn, einen Gegenwert für seinen Lohn zu schaffen. Also es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Also um den Teil des Arbeitstags zu verlängern, in dem der Arbeiter Wert schafft für den Unternehmer. Setzt daher, und das ist jetzt der Widerspruch oder die Konsequenz dieses Widerspruchs, die überflüssige Arbeit, also die Mehrarbeit, die die Menschheit zu leisten hat, die abhängig Beschäftigte, in wachsendem Maß als Bedingung, das nächste heißt als Frage von Leben und Tod, für die Notwendige. Und jetzt nochmal als Absurdität der Produktionsweise ausgedrückt heißt es, nach der einen Seite hin ruft es alle Mittel der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben. Also steigert die Produktivkraft dieser Gesellschaft ins Unermessliche. Und das sagt der Marx vor 150 Jahren. Also um wie viel mehr gilt das heutigen Tag? Um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen, also relativ unabhängig zu machen, von der auf sie aufgewandten Arbeitszeit. Also nach der einen Seite haben wir es wirklich mit dem Zustand zu tun, dass man eigentlich nicht mehr arbeiten müsste. Dass die Fabriken vollautomatisch sind und man ganz locker ein bisschen aufpassen müsste und so, das ist der Zustand, den man hat. Das ist hier ausgedrückt. Also das ist die eine Seite, die Schaffung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie gewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite hin will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit. Und sie einbannen in die Grenzen, die erreicht sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten und zu vergrößern. Also ist es klar, das ist, was er hier ausdrücken will, ist, man hat es in dieser Gesellschaft mit einem eklatierenden Widerspruch zu tun. Nämlich, dass im Maße des Reichtums die Armut steigt. Also man hat es damit zu tun, um es nochmal so auszudrücken, das ist auch kein Geheimnis. Also man kann in den Zeitungen jetzt überall lesen. Ja, relational. Man kann in den Zeitungen, liest man doch das dauernd als, die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Selbst die Bild-Zeitung hat solche Schlagzeilen gehabt. Und die macht es als Anklage, das dürfte eigentlich nicht sein und damit ist es auch schon rum. Also die ist ja für diese Gesellschaftswelt. Hier muss man sagen, ja, was denn sonst? Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Und das ist der Grund dafür, hier diese Absurdität des Verhältnisses von Arbeit als Wertschaffende, Arbeit im Dienste des Unternehmers, die Rolle der Produktivkraft dabei, genau das führt zu dem eklatierenden Widerspruch von im Maße des Reichtums steigt die Armut. Mit steigender Produktivkraft, die Arbeit überflüssig macht, steigt nicht das Reich der Freiheit, sondern erstens die Arbeitslast der beschäftigten Arbeiter und b, die Not der in immer größerer Zahl arbeitslos gemachten. Das ist doch die andere Seite, die überflüssige Arbeit, also dieses Moment von eigentlich macht die Entwicklung der Produktivkräfte Arbeit überflüssig, stellt sich eben bei uns da als Arbeitslosigkeit. Das ist die eine Seite. Die arbeiten ja wirklich nicht. Auf 3 Millionen Arbeiterleute verzichtet diese kapitalistische Gesellschaft ganz locker. Also das ist, man hat also das Verhältnis, dass es Armut bei uns gibt, nicht wegen zu wenig Reichtum, sondern weil die Springquellen des Reichtums von Kapital in ungeahntem Maße ausgeweitet werden. Also weil sie extrem entwickelt sind. Und zwar eben für den Zweck der Verwertung des Kapitalwerts. Also der Lebensunterhalt der Massen hängt davon ab, dass sie rentable Arbeit leisten können für das Kapital, fürs Unternehmen gewinnbringende Arbeit leisten. Und das gelingt ihnen immer weniger, je entwickelter die Produktivkräfte im Dienste des Kapitals sind. Weil es dann immer weniger proportional relativ Nachfrage nach Arbeit gibt. Also muss immer mehr das Kapital wachsen, um überhaupt noch relativ immer weniger Arbeiter zu beschäftigen. Also man kann schon sagen, die kapitalistische Gesellschaft produziert in ihrem Fortschritt eine Eskalation dieses Widerspruchs. Das heißt nicht, sie geht daran zugrunde, sondern es heißt, dieser Widerspruch wird beständig reproduziert und ausgebaut. Also, das war es im Prinzip erstmal von meiner Seite. Also ich wollte, indem ich mich ganz darauf konzentriert habe, jetzt, was in den ersten Kapiteln des Kapital steht, zu Arbeit, Produktivkraft und Reichtum, deutlich machen, was für vernichtende Urteile über diese Gesellschaft da drin enthalten sind und daran schon mal andeuten, was das kritische Potenzial dieses Buchs ist. Und so wie ich drüber geredet habe, ist ja klar. Und ich denke, es ist auch deutlich geworden, ob vor 150 Jahren geschrieben oder heute gelesen. Der Anspruch von Marx war, darin erkläre ich die Notwendigkeiten in dieser Gesellschaft und erkläre damit auch die Notwendigkeit ihrer Abschaffung. Und an den Notwendigkeiten, das glaube ich ist deutlich geworden, jedenfalls war das mein Plädoyer oder so wie ich es gelesen habe, hat sich nichts geändert. Und das macht natürlich nicht das Studium, wie geht es im Einzelnen, überflüssig. Also vieles, was ich da so kursiv jetzt, also kursorisch gesagt habe, das sind ja alles, waren jetzt unter dem Gesichtspunkt nur Arbeit, Produktivkraft und Reichtum. Lauter Argumente, die habe ich auch durch das Studium dann von dem ganzen Buch, von den 600 Seiten mitgekriegt. Also von daher macht es, glaube ich, nicht die Lektüre des Buchs überflüssig, wenn man Gefallen jetzt dran gefunden hat an den Argumenten. Aber ich denke, von meiner Seite war es der Anspruch, deutlich zu machen, was ist bei dem, was man vielleicht erstmal, wenn man die ersten Seiten so liest, naja, leuchtet einem mehr oder weniger ein, was da alles an kritischem Potenzial und kritischen Urteilen über die Gesellschaft enthalten ist. So, das war es von meiner Seite erstmal und jetzt haben wir ja, glaube ich, noch genug Zeit für Fragen und so weiter. Kann man fragen, mit den Ausführungen von mir über die Produktivkraft und sowas, hat das ein bisschen was in die Richtung, wie die Frage ging, erläutert?
Wenn der Wert sich dadurch ausdrückt, dass die Menge, die an Arbeit sind, dann ist ja klar, dass der Eifert mehr wert ist als das Brot oder sonst irgendwas, oder die Cola. Weil das Kampfmittel des Kapitalisten, die Konkurrenz mit den anderen
Arbeitszeit braucht, dass er die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit unterliegt. Ja, genau. Also dass auf der einen Seite das Mittel, seinen Gewinn zu vergrößern, die Reduktion der Arbeit ist, die in dem Produkt drin steckt. Und zwar deswegen, weil er eigentlich zielt auf, er will Lohnkosten sich ersparen. Ja? Und darüber ersetzt er Arbeit, weil mit der Maschine braucht es weniger Arbeiter, die arbeiten. Und auf der anderen Seite ist das ganze Maß des Reichtums, ist, dass möglichst viel Arbeit in seinen Produkten steckt. Und dieser Widerspruch stellt sich da in der Konkurrenz für den Unternehmer, wenn er der Erste ist, dann realisiert er einen extra Gewinn, solange er der Erste ist. Und wenn alle gleichziehen, sinkt es. Und die Konsequenz drauf ist, erneute Anstrengungen der Erste zu sein. Also, und wenn man das jetzt als kritisches Urteil immer ausdrücken will, also neben dem, kann man immer noch mal sagen, das ist einfach absurd. man nüchtern betrachtet, ist die Steigerung der Produktivkraft ein Gewinn, weil mit weniger Arbeit und so weiter. In der Gesellschaft ist die Steigerung der Produktivkraft überhaupt kein Gewinn, außer für den Unternehmer, der es als erster anwendet. Ja, gibt es noch andere Fragen, Einwände vielleicht, ja?
Aber wenn man dieses System bis zum Ende durchdeklinieren würde, könnte man dann auch die Ergebnisse kommen, auch gerade in dem Aspekt des Wettbewerbs, dass am Ende der Mensch gar keine produktive Arbeit mehr leisten muss, weil es keine richtige produktive Arbeit zu geben hat. Aber der Mensch ja immer noch der Schöpfer ist, wenn man das System probiert, wenn er sich die Zeit, das System auseinanderzusetzen, ohne Arbeit.
Ich verstehe nur nicht die erste Annahme. Ja, die erste
Annahme. Ja. Das heißt, wenn ich immer mehr Menschen durch die Arbeitskraft ersetze, Know-how ersetze, einfach durch Kapital oder das, was im sozialen Hintergrund Maschinentechnologie ersetze, brauche ich weniger Menschen. Auf der anderen Seite können sich die Menschen, die da sind, immer mehr leisten, weil das, was die Maschinen oder das Kapital produziert, abgesetzt werden muss. Und sich immer billiger abgesetzt werden, weil die dementsprechend keine Arbeit haben und mehr Geld haben, um diese Produkte überhaupt für diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wenn man das zum Ende durchdenkt, gibt sich das Ganze doch irgendwie auch.
Ich meine, dass beide Annahmen nicht stimmen. So wollte ich auch nicht reden. Nur ganz kurz mal dazwischen, weil jetzt ja auch manche sagen, der Vortrag ist gelaufen und bei der Diskussion oder ich muss auch weg oder sowas. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, ich denke im Sinne des Veranstalters, also wenn das so das Interesse geweckt hat, wofür ich immer auch plädieren würde, sich vielleicht noch das Angebot wahrzunehmen, sich mit dem Kapital mal intensiver auseinanderzusetzen, dann wollte
ich einfach hier vorne einfahrt, also bevor ihr geht, wenn ihr daran Interesse habt.
Und ich wollte noch mal auf, kurz dazwischen, ich komme gleich, noch auf zwei Publikationen hinweisen, weil es gibt, ich glaube, an dem Büchertisch zwei Publikationen, die in das Fach fallen quasi, was ich heute vorgetragen habe. Die eine heißt Armut und Reichtum ist ein Sonderdruck, Arbeit und Reichtum als Sonderdruck des Gegenstandpunkts, wo viele der Argumente jetzt nicht am Markt, aber über das Verhältnis von Arbeit, Produktivkraft und Reichtum niedergeschrieben sind. Das ist das eine. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Das Geld. Und da ist auch über Geld, Wert und die Substanz, Wertsubstanz, Arbeit auch einiges drinnen. Also das nur als Hinweis noch, wenn man sich mehr jenseits des Kapitals noch mit dem Thema befassen. So, jetzt zurück zu dem Punkt. Ich glaube, zwei Annahmen bei Ihrer Überlegung oder deiner Überlegung, die teile ich nicht. Und die wollte ich auch nicht so ausgesagt haben. Die eine, es wird immer weniger, immer mehr Arbeit. Wie war die erste Aussage genau? Ja, und dann hieß ja, genau, darf ich da gleich was zu sagen? So wollte ich es nicht argumentieren. Der Punkt ist doch der, nach der einen Seite heißt es, ja, die Anwendung von produktiverer Maschinerie, also die Steigerung der Produktivkraft, macht Arbeit überflüssig in dem Prozess. Ich habe aber immer darauf hingewiesen, der Punkt ist der, die andere Seite ist, also muss ich noch mehr produzieren. Neue Produkte machen. Es ist ja nicht so, man hat also den Punkt, einerseits, ja, in den Unternehmen, in den Autofabriken, die Hallen sind immer menschenleerer, nach der einen Seite. Andererseits werden immer mehr Autos produziert und es werden auch immer noch sau viel Leute in diesen Unternehmen angestellt. Ja, also es ist nicht so, das ist nicht so zu verstehen, eigentlich produzieren jetzt nur noch Automaten und die Menschen arbeiten gar nicht mehr. Sondern es ist ja wirklich der Punkt, nach der einen Seite, und es ist auch das Bedürfnis sowohl der Unternehmer wie auch der ganzen Staaten, es soll möglichst viel gearbeitet werden. Das ist ja auch so. Es wird ja auch immer mehr. Neulich wurde vermeldet, in Deutschland ist die Zahl der Beschäftigten auf dem höchsten Stand überhaupt. Ja, es gibt nach wie vor 3 Millionen Arbeitslose und vielleicht noch mehr, je nach Zielweise. Auf der anderen Seite, das wurde als stolz vermeldet, dass tatsächlich bei dieser wahnsinnig gestiegenen Produktivkraft wir es schaffen, 40 Millionen oder 60 Millionen Deutsche, 40 glaube ich waren es, Millionen Deutsche arbeiten. Also deswegen meine ich, stimmt die erste Annahme nicht. Und die zweite muss man auch vorsichtig sein mit dem, vielleicht nochmal der Punkt, und die Leute haben, wie war die, der zweite war doch mit dem Konsumenten.
Die Thematik ist ja, wenn niemand mehr Geld hat, zu leben,
ja. Naja, genau, das war der zweite Punkt. Ich sehe das auch noch, ich würde das anders formulieren. Und zwar, ich würde es so formulieren, nach der einen Seite. Der eine Punkt ist ja tatsächlich, die Leute werden verarmt. Das war ja das eine, die Löhne sinken ja. Auf der anderen Seite, ja, es stimmt, die viele Lebensmittel oder Mittel des Konsums werden auch billiger. Andererseits, damit man da nicht falsch liegt, es ist ja nicht so, dass praktisch das Funktionieren des Kapitalismus darauf angewiesen ist, so denkt man sich vielleicht jetzt erstmal. Die ganzen Produkte, die produziert werden, müssen ja letztendlich auch von den Leuten gekauft werden oder konsumiert werden. Das ist doch die Überlegung, die noch da ein bisschen dabei ist. Und wenn das nicht geht, ja, an wen verkaufen die eigentlich? Wie sollen das gehen? Also das eigentlich beruht nicht irgendwie der Kapitalismus doch darauf, dass letztendlich die ganzen Waren, die produziert werden, doch von den Leuten gekauft werden.
Genau, es geht ja nur um den Preis. Wenn Leute kein Geld haben, muss man den Preis so was nach unten
drücken. Nein. Ich glaube, das ist eine. Nein, das sehe ich anders an dem Punkt. Weil, noch mal die Überlegung gemacht. Es kann unmöglich sein, dass im Prinzip die Leute all das, was produziert werden, auch kaufen können müssen. Warum? Ja, wenn das so wäre, dass praktisch die Leute das Geld kriegen für ihre Arbeit, dass sie alle Produkte kaufen würden, naja, dann gäbe es ja irgendwie keinen Gewinn, das wäre ja logisch. Also der Gewinn basiert ja drauf, gerade auf dem Missverhältnis von, was an Löhnen bezahlt wird und was an Reichtum geschaffen wird, das sind zwei Paar Stiefel. Das muss man erstmal festhalten. Es wird lauter Reichtum geschaffen und der Reichtum und die Güter, die geschaffen werden, werden nicht geschaffen und hängen auch nicht davon ab, dass sie in letzter Instanz von jedem gekauft werden können. Dann ging ja gar nicht diese Gewinnproduktion. So, jetzt habe ich, um es nochmal so zu sagen, ja, aus der Sicht des einzelnen Kapitalisten ist es natürlich so, ja, ein einzelner Kapitalist wünscht sich immer, dass die Leute viel Geld in der Tasche haben, weil dann können sie seine Produkte kaufen. Also als Ausnutzer von Kaufkraft hat er nichts dagegen, wenn sie viel Lohn in der Tasche haben. Als Beschäftiger der Leute muss der Lohn immer möglichst gering sein. Ja, das ist die andere Perspektive. Also da ist ja die Perspektive, ja, als Ausnutzer von Kaufkraft kann der Lohn durchaus, soll er hoch sein. Aber kein Kapitalist ist Stifter von Kaufkraft. Sodass unter dem Strich immer rauskommt, sie erhöhen dauernd ihre Produktion auf der einen Seite und die Masse an Waren und auf der anderen Seite, sie beschränken dauernd die Kaufkraft der Massen. Und die Auflösung davon ist übrigens die, ja, wie geht denn das, indem Unternehmen untereinander kaufen? Es ist doch gar nicht so bei uns, dass der ganze Reichtum, der produziert wird, in die Konsumtion geht. Das ginge wirklich nicht. Sondern es ist so, Der Gewinn und dieser Surpluswert, von dem der Marx hier immer redet, den realisieren sich die Kapitalisten untereinander. Übrigens, das ist auch kein großes Geheimnis. Das sieht man als Anschauung. Man braucht ja hier nur aus dem Fenster zu schauen. Der ganze Reichtum steht ja da als Hochhäuser und sonst was. Und wer von uns hat sich schon ein Hochhaus gekauft? Also so funktioniert dieser Widerspruch, dass der ganze Reichtum, den es hierzulande gibt, ja eh nicht produziert wird und geht in die Konsumtion. Also diese ungeheure Warensammlung, die besteht ja zum allergrößten Teil in lauter Gütern und Waren, die gar nicht den Massen dienen. Der größte Teil sind Produktionsmittel. Der größte Teil ist das Wachstum von dem ganzen Unternehmensreichtum. von dem Staatsreichtum, von jedem Idioten, der irgendwie einen Anteil daran hat und sich dann seine Willen hinstellt und sonst was. Also dahin geht das Ganze. Und so funktioniert das auch. Also deswegen die Vorstellung, ich habe es noch mal ein bisschen ausgemalt, also die Vorstellung quasi, irgendwann stößt dieser Kapitalismus an seine eigenen Grenzen und das kann doch so nicht weitergehen. Ist nach beiden Seiten, glaube ich, so wollte ich es nicht verstanden wissen, im Sinne, eigentlich einerseits arbeitet praktisch keiner mehr, das wäre eine falsche Übertreibung, und zweitens, letztendlich muss alles, was produziert werden, immer billiger, letztendlich doch den Leuten zugutekommen. Beide Seiten halte ich nicht für richtig, sondern der Widerspruch ist ein anderer, dass gerade es darum geht, also das, ach nee, den habe ich ja schon mal ausgeführt. Also so würde ich sehen, ich weiß nicht. Willst du nochmal an, oder sollen wir es einfach mal so stehen lassen? Nicht überzeugend gewesen. Also das habe ich jedenfalls den Zitaten da auch entnommen. Also diese beiden Übertreibungen oder die beiden Fassungen, die sehe ich anders. Ja?
Ja, aber dann stellt sich doch nochmal die Frage, ist dann das Problem denn dann eigentlich, weil also ich lese es auch gar nicht so bei Marx, also du hast gesagt, also ganz verquer und absurd zum Beispiel dieser protestierende Widerspruch, den gerade, worüber wir auch jetzt gesprochen haben, also diese Schere, die da aufgeht auf der einen Seite, mehr und mehr also automatisierte Arbeit und so weiter, auf der anderen der Lohn aber immer geringer und so. Aber das ist dann auch ein Problem im Grunde nur der Verteilung dieses Reichtums. Aber nicht der Mechanismus an sich lässt doch gut. Also ich, und deshalb sehe ich es gar nicht so als schrecklich. Ich finde es doch auch vorhin, als du gesagt hast, da werden immer neue Produkte hergestellt, da muss man sich auch neues einfallen lassen, ja, neues auf den Markt draufgehen. Also ich als Verbraucher mag das doch. Also ich möchte, dass mir die Wirtschaft so viel wie möglich unterschiedliche Produkte anbietet und ich kann dann daraus rausgehen. Und ich meine, ich muss ja nicht so blöd sein und jedem neuen nochmal irgendwie den iPod, weiß ich nicht, was der jetzt auch so spülen kann, gekauft. Das ist ja meine Sache. Und das finde ich ja gut. Und sonst wäre es auch die Frage, wie hätten die denn eigentlich Innovation? Wie sollen das, also ich meine, Sachen werden erfunden, weil Leute eben immer an neuer erster Front sein wollen, eben auch Gewinne machen wollen. Und das ist ja an sich ganz gut. Die Frage ist ja dann nur, würde ich das dann halt eben so sehen, die Sache der Verteilung, aber der Mechanismus an sich, für den finde ich dann nicht schlecht. Und ich muss auch sagen, ich sehe da auch nicht, dass der Marketing schlecht findet. Also, tut mir leid. Also, er hat das nicht so kritisiert, mit den Worten, wie du es gemacht hast. Und dann eben die andere Frage, wenn das dann nicht so wäre, wie sollte das denn funktionieren, also so mit Innovation oder so ein iPod? Wie soll ich mir im Vorteil ein iPod vorstellen, wenn ich nicht getrieben werde, irgendwie durch den Markt, durch Konkurrenten, dass ich mir irgendwie ein neues Produkt einteilen lasse? Ist doch logisch, also verstehst du meine?
Ja, aber... Also,
ich denke, dass der Mechanismus wie Fortschritt entsteht und ich denke, dass der Markt den auch ganz gut findet eigentlich.
Nein. Man kann sich natürlich jetzt vorstellen, ja, wenn ein neues Produkt erfunden werden soll, dann muss das doch erstmal erfunden werden und so weiter. Aber das ist doch, jetzt, man muss zwei Sachen machen. Also das eine war die Behauptung, also da liegen wir schon mal ganz diametral, und da meine ich jetzt egal, ob der Marx das so gesagt hat, ich meine natürlich, er hat so gesagt, das Argument hier war, und darauf wollte ich Wert legen, die Art und Weise, wie Reichtum produziert wird, was das Maß des Reichtums ist, ist das Kritikable und nicht die Verteilung. Also das ist erstmal, man kann darüber nochmal streiten, aber das war das ganz entscheidende Argument, weil dass der Reichtum ungleich verteilt ist, das kritisiert jeder, auch die Bildzeitung. Die meint ja nur, die Unterscheidung dürfte nicht so groß sein. Das Argument von Marx hier ist, die Verteilung des Reichtums ist ein Resultat der Art und Weise, worum es in dieser Produktion geht. Also das, dass es um die Wertproduktion geht, um den Gewinn, da ist schon die ganze Verteilung eingeschlossen. Weil wenn ich mit Produkten, also mit der Herstellung von Waren einen Gewinn machen will, dafür Arbeiter arbeiten lassen. Ja? Also kein Verteilungsproblem, das ist ein Produktionsproblem, das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite, so kann man, also ich würde immer plädieren, sich nicht so der Sache zu nähern. Weil bei dem iPod nochmal bei dem Beispiel oder irgendeiner anderen Innovation muss man erstmal feststellen, wie kommt die bei uns in die Welt. Ja? Und die kommt bei uns in die Welt dann und nur dann, wenn ein Unternehmen auf die Idee kommt, mit dem Ding kann ich Gewinn produzieren. Das ist überhaupt der ganze Triebkraft bei der Geschichte. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ein Unternehmen fragt sich nie, braucht die Menschheit das? Sondern das überlegt sich immer, wenn ich was Neues erfinde, kann ich mir vorstellen, dass ich mit dem Leute davon überzeugen kann, dass sie das brauchen. Ja, und wenn ich dann, und da ist es ganz egal, also das ist doch die Geschichte, das ist doch nicht vernünftig in dem Sinne, dass man sich fragt, an was fehlt in der Gesellschaft noch. Oder von mir aus, ich habe auch was Neues entdeckt und das wäre schön, das meine ich, müssten die Leute haben. Sondern erstens, das, was ich entdeckt habe, das muss in der Art und Weise, wie es hergestellt wird, schon dafür taugen, dass es gewinnträchtig ist. Also muss ich dafür sorgen, das gewinnträchtig herzustellen. Und zweitens entscheidet es darüber, kann ich darauf rechnen, dass es dafür ein Bedürfnis gibt. Also ein zahlungskräftiges Bedürfnis, das ist immer wichtig. Das ist die Überlegung dabei. Darüber kommt natürlich lauter neues Zeugs in die Welt. Ja, man muss auch sagen, ich würde es eher umgekehrt sagen, so viel neues Zeugs, wo man sich dauernd fragt, braucht es das überhaupt? Aber mal egal, ja, es kommt lauter neues Zeugs in die Welt, ja, aber unter welchem Gesichtspunkt? Und ich finde dann die Stellung, die dazu sich einzunehmen jetzt mal, naja, ich als Konsument, gut, ich kann mir nicht alles kaufen, aber ein bisschen Geld habe ich schon und dann kann ich doch frei auswählen, was es da gibt. Das ist einfach eine bornierte Stellung zur Welt, muss ich sagen. Also weil das abstrahiert von all dem, was da als kritisches Verhältnis eingeschlossen ist und stellt sich einfach mal kurz auf den Standpunkt des Konsumenten, vergisst übrigens darüber, das muss man ja auch sagen, in der Gesellschaft ist immer noch der Zugang eine Frage der Zahlungsfähigkeit und für einen iPod muss man auch Geld sparen und wer hat das und so weiter und so fort und vieles des absolut Notwendigen ist in der Gesellschaft ein Problem und da braucht es auch nicht lauter Tüttelkram, vernünftigerweise, aber in der Gesellschaft gibt es das und so weiter. Ja? Also auch so Sachen wie, das ist doch alles irre, da erfindet ein Unternehmer, merkt, aha, Leute legen Wert bei ihren Handys drauf, dass sie unterschiedliche Klingeltöne haben. Also ich käme nie drauf, da lässt sich Geld mit verdienen. Gut, die kommen drauf und sagen, da gibt es einen Markt dafür. Dann werden die irre reich darüber, dass die diese Klingeltöne produzieren. Also das ist doch alles, um es mal so zu sagen, da muss man sich doch dazustellen und sagen, dass einerseits ist es wie ein Irrenhaus und auf der anderen Seite zeigt, welche Prinzipien harter ökonomischer Art, die dann auch auf Kosten der Leute gehen, darin eingeschlossen sind. Und noch eine Bemerkung dazu, nicht vergessen Ihre Meldung, habe ich nicht vergessen. Nur nochmal, also nochmal zur Lektüre, also da meine ich, das kann man nicht so oder so lesen, das ist eindeutig. Also der Marx will sagen, lest doch mal dieses letzte Zitat aus den Grundrissen wirklich genau. Da will er doch ganz explizit sagen, ich dachte eigentlich, da wird noch deutlicher als im Kapital, weil er da immer mit Oppositionen spielt. Wie wäre es vernünftig und wie ist es bei uns? Und da will er doch sagen, das ist doch absurd, das Verhältnis. Also wo er sagt, es vermindert die Arbeitszeit in der notwendigen, um sie zu vermehren in der überflüssigen. Das ist ein kritikables Verhältnis. Ja? In der Gesellschaft ist es so, da wird einerseits, ist zur Herstellung der Produkte immer weniger Arbeit notwendig. Und eigentlich wird die Zeit, in der ein Arbeiter hierzulande arbeiten muss, um einen Gegenwert für seinen Lohn zu produzieren, dauernd kürzer. Hierzulande ist es eigentlich so, jetzt sage ich es mal aus der Luft gegriffen, dass man in einer Viertelstunde eigentlich all das produziert, was man für sein Leben so braucht. Aber wie lange arbeitet man am Tag, wenn man Arbeit hat? 8 oder 9 Stunden. So, das ist das Einer hier ausgedrückt. Also Form der Notwendigen zu vermindern, um sie in der Form der Überflüssigen zu vermehren. Und dann der andere Widerspruch ist der, es ruft die Mächte der Wissenschaft und sowas hervor. Und das sagt übrigens an anderen Stellen von dem Manuskript der Marx ganz deutlich und sagt, dass der wahre Reichtum einer Gesellschaft besteht darin, und das ist schon ein Fortschritt, das ist ja das Absurde am Kapitalismus, den Fortschritt bringt er, dass er alle Mittel der Reichtumsproduktion bereitstellt und potenziert. Da ist übrigens die Wissenschaft, die Naturwissenschaft und die Technologie eine ganz und die entscheidende Potenz. Und dann sagt er sogar noch weiter und sagt, ja, das passiert. Aber in der Gesellschaft dient es eben nicht dazu, die Arbeit zu reduzieren, sondern die Notwendige zu reduzieren und die Überflüssige zu vermehren. Das ist schon ausgedrückt als der Widerspruch hier. Also das kann man gar nicht anders lesen, muss ich sagen. Also um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen. Da sagt er, dies steckt im Kapitalismus drin. Also vielleicht nochmal um so, vielleicht an dem Punkt kann man sich vielleicht schon nähern. Also was er sagen wollte ist doch, ein Sozialismus im Feudalismus ist eine komische Vorstellung. Weil diese Gesellschaft ist noch arm, die hat gar nicht viel Reichtum produziert. Aber der Kapitalismus, und das hat er übrigens zu Beginn des Kapitalismus gesagt, also wie diese Produktionsweise überhaupt in die Welt kam, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor 150 Jahren, hat er schon gesagt, das ist doch eine Gesellschaft, die entwickelt die Wissenschaft und die Produktivkraft so enorm, dass eigentlich der Mensch wenig arbeiten, ganz viel disponible Zeit haben würde, und das ist der wahre Reichtum eigentlich, dass man möglichst wenig arbeitet, viel Zeit hat, und übrigens sagt er in den auch noch dazu, an einer anderen Stelle, und wenn man diese Zeit hat und sich wissenschaftlich und künstlerisch, aber vor allem wissenschaftlich bilden kann, dann ist das auch wieder eine Produktivkraft, weil das ist wirklich dann können die Leute denken viel mehr als hier und die Produktivkraft noch mehr steigern und gemeinsam organisieren, und dann muss man praktisch überhaupt nicht arbeiten mehr. Ja, diese Potenz hat er gesehen, aber er hat gesagt, und das Absurde an dem System ist, und das Kritikable ist eben, dass all die Potenzen entwickelt werden, aber gar nicht, um den Leuten das Leben leichter zu machen, sondern um den Gewinn des Unternehmers zu vergrößern. Also so, deswegen ist das doch eindeutig als Kritik hier.
Ja, das ist mir schon klar, aber ich meine, jetzt gerade das, was du als Kamelle gesagt hast. Ja, genau. Und aber was bringt denn diese beschleunigende Wirtschaft, was steht denn dahinter? Also dieser Wunsch des Unternehmers, dass er Profit macht. Aber das Resultat, das er nebenbei dabei entsteht, das sagt, dass Freiheit, was Netzen das, was gesagt hat, ist, dass immer mehr Produkte gemacht werden, die immer besser sind, mit immer weniger Zeit. Also sozusagen dieser positive Aspekt von was so eine gute Wirtschaft in der Lage ist, dann zu produzieren und auch Wissenschaft und so weiter. Also wäre es denn wieder für mich dann im Grunde so ein Punkt, dass dieses System an sich in Ordnung ist, die Frage ist dann nur mit der Verteilung. Also wie kriegen wir das dann doch der Arbeiter mehr von seiner Freizeit dann weg?
Ja, okay.
Was weiß ich, in Stuttgart.
Also ich weiß auch nicht nochmal, also stimmt, würde ich auch so sehen, aber ich muss auch nochmal bei beiden was sagen. Also irgendwie, ich sehe die Sache einfach anders. Also ich gehe auch ganz anders ran, auch der Markt geht da anders ran. Und zwar mit dem ersten, mit dem Wunsch, also erstens müsste deutlich geworden sein, doch mit dem Wunsch Profit zu machen. Ja? Also da muss man auch mal positiv, er sagt, das ist nicht ein Wunsch, sondern in dieser Gesellschaft geht es, und das ist verankert, wenn Waren produziert werden, um den Wert, beim Kapitalisten ausgedrückt, um aus Wert mehr Wert zu machen, um den Gewinn, um den Geldgewinn. Ja? Also das muss man erstmal festhalten. Und das hat nichts mit Wunsch oder sonst was zu tun, sondern das ist das Prinzip, in der dreht, um das dreht sich alles in der Gesellschaft. Das würde ich erstmal sagen. Und ich, zum Beispiel, ich denke dann, und hier, so wollte ich es auch hier sagen, so hat es auch der Marx gesagt, er sagt, was sagt das über den Zweck der Produktion aus, was sagt es darüber aus, um was es in dieser Gesellschaft geht und wie die, welche Rolle die Produzenten, die Arbeiter in der Gesellschaft spielen. So, in der Richtung denkt er. Dein Gedanke geht ganz anders. Du redest dann, ja, der Kapitalist muss Gewinn machen und dann dazu ist er durch die Konkurrenz gezwungen und dann entwickelst du Sachzwänge, wie diese Gesellschaft geht. Also, ich will nur mal in der Konfrontation deutlich machen. Ich finde, lohnend ist, erstmal, man sollte auch so drüber nachdenken und sagen, was sind dafür, was sind das für Auskünfte, über, um was es in der Gesellschaft geht und was sind das für Auskünfte darum, darüber, eben über diese Gesellschaft und welche Rolle die Leute in ihr spielen. Und ich denke gar nicht in der Richtung und dann finde ich auch die Fassung falsch. Also ich denke gar nicht, ja und bei dem Ding ist der Kapitalist gezwungen und dann müssen sie wieder neue Produkte machen und letztendlich hängen sie auch davon ab, dass das ist doch, jetzt werden lauter Bedingungszusammenhänge aufgeführt, man kriegt man ja fast Mitleid mit dem Kapitalisten, das soll es aber auch andererseits wieder nicht sein und so weiter. Und übrigens, die Fassung mit der Konkurrenz ist auch nicht richtig. Ich würde bei der Konkurrenz, ich habe ja auch mal angedeutet bei der Konkurrenz, da muss man erstmal festhalten, das ist, die zwingen sich, die werden nicht gezwungen, sondern sie zwingen sich wechselseitig. Das ist Konkurrenz. Das war doch das Beispiel mit der Produktivkraft. Also da darf nicht das bürgerliche Zeug sein, ja, ich kann leider nicht anders, ich muss Gewinn machen, sonst geht das nicht. Erstens lässt sich keiner zu was zwingen, was er nicht will, weil es ihm nämlich nützt. Das ist die eine Seite vom Kapitalisten. Und das Zweite ist, sie machen den Zwang der Konkurrenz, den gibt es gar nicht getrennt von den Kapitalisten, von ihrer Aktion. Das war doch das Beispiel mit der Produktivkraft. Ihm geht es um den Gewinn. Er will ihn vermehren. Dafür schafft er als Erstes, setzt er die Produktivkraft ein, rationalisiert, entlässt Arbeiter, lässt die anderen an den produktiveren Maschinen arbeiten. Darüber macht er mehr Gewinn und setzt die anderen unter Druck. Nämlich, übrigens, die Technik geht so dann, das vergrößerte, die vergrößerte Produktmasse, die den gleichen Wert produziert, repräsentiert. Die benutzt er senkt etwas die Preise, nimmt den anderen Markteinteile weg und darüber setzt er sie unter den Zwang, auch die neue Technologie einzuführen. Jetzt merkt man, wenn man so betrachtet, merkt man sofort, das ist nicht, er wird zu was gezwungen, sondern sie zwingen sich wechselseitig selbst und dann wäre meine Kritik daran nicht, naja, irgendwie jetzt weiterzudenken und irgendwie laborieren sie sich da in Schwierigkeiten rum, sondern würde sagen, was muten sie da mit der Menschheit zu? Das ist die finde ich immer. Und auch das wollte ich auch Wert legen bei der Lektüre. Man soll in eine andere Richtung denken dabei. Man soll sich das immer mal vor Augen führen, was ist damit an Auskunft über die Wirklichkeit, in der wir leben, gesagt. Und soll sich nicht die Gedanken machen, ach, funktioniert das System dann noch und in welche Schwierigkeiten manövrieren sich Unternehmer rein. Also so habe ich das verstanden. Wenn ich das jetzt missverstanden habe, muss ich es doch mal sagen. Aber das habe ich jetzt so ein bisschen deiner Stellungnahme entnommen.
Die unermessliche Steigerung. drei Punkte genannt. Wie macht der Unternehmer am besten seinen Lohn? Also Arbeitszeitverlängerung, Lohn, Rücken oder Produktivitätsstreichen. Bei allen drei Punkten wurde nachgewiesen, der Beschädigte dabei ist der Arbeiter. Und wenn bei allen drei Kassenmitteln dieses Wachstum in Anschlag war, der Schaden für den Arbeiter rauskommt, und für die Leute, die halt arbeiten, dann soll man dann auch Konsequenzen ausziehen und kein parteigängiges Wachstum sein, wie wir das Sorgen haben, auf die Unternehmer in den Sinn kriegen. Weil hier zustande kommt, sind wir da eigentlich schwarz.
Aber die jüngeren Leute eigentlich noch das Lächeln von der Entwicklung machen?
Nein.
Wie wollen wir machen? In den 60er, 70er Jahren die Entwicklung für den Kunden der Weltraumfahrt. Das ist von manchen Leuten ein bisschen angezweifelt worden, dass man sich nicht umfahren sollte, wenn es auf der Erde noch so manche Kollegen geht. Und dann haben sie die Rechtsfertiger der Weltraumfahrt. Da habe ich eine Zettelpfanne aufgebracht. Das ist ein Abfallprodukt der Weltraumfahrt. Ich habe das auch immer genommen. Komische Rechtfertigung. Genau genommen ist das, was wir damit sagen. Und wieder mal eingeschlossen zu nicht in den Urteil über ihren eigenen Laden. Da kommt doch wohl raus, dass die Menschheit so etwas Einfaches, Künstliches, wie eine Pfanne zu werden, nicht anbrennen. Also braucht es dem System den Kuchen für den Weltraum.
Es ging ja nicht darum, dass du versuchst, das Interesse des Produzenten am Herzen. Das ist ja blöd. Das hast du jetzt inkludiert. Das hat er gar nicht gesagt. Auch dein Beispiel jetzt, ja, ist eine lustige Anekdote aber ich meine, okay, bleiben wir bei diesem blöden Beispiel. Die Haar hat eine Pfanne und da brennt nichts an. Super. Du sagst, das System ist doch idiotisch, wenn mein Herz, dass ich zum Mond fliegen muss, damit dann so eine Pfanne da reinkommt. So, dann sag mal bitte schön, wie soll dieses System funktionieren, wo ich mich dann hinsetze und mir dann genau das so erfinde, ohne diesen Umweg mit diesem Warum hat man das nicht vorangebracht? Das ist ja gerade der Clou, der Punkt, den ich auch hier, aber das ist ja gar kein Markt sehe. Dass er nämlich sagt, dass durch diesen Kapitalismus werden ganz viele Sachen, auch Produktionsentwicklung und so weiter, Innovation, werden das ja gemacht. Es wurde nicht gesagt, das steigert von Jahr zu Jahr. Die Sache ist ja nur, dass relational zu diesem unglaublichen Gewinn an Wachstum, das relational dazu, nicht objektiv. Also auch der Bauer heute, das hast du vorhin auch gesagt, du hast gesagt, dass der Bauer heute genauso arm ist, wie der sonst gesagt, wie der vor 100 Jahren. Das stimmt nicht. Ich komme aus der Bauerfamilie und ich sage, relational ist das wahr, aber es stimmt nicht. Und das stimmt die Aussage nicht, dass der Bauer heute genauso arm ist, wie der Bauer vor 100 Jahren. Das stimmt einfach nicht.
Nee,
relational ist er vielleicht ärmer geworden und ist er bestimmt auch ärmer geworden. Aber die Sache ist ja jetzt, also wenn ihr den Kapitalismus als solchen sagt, nee, das ist ja nicht gut, dann frage ich mich aber, wie soll ein Fortschritt kommen, wie soll dann meine Festungskanne entstehen, ohne dieses ganze Flugzeug zum Lohn.
Man muss sich nur ein bisschen ernst einreden, damit die Menschen als Festung mal nicht richtig drauf kann.
Ja, die Frage natürlich, ich sage ja auch, dass der Kapitalismus dass das Kolumbus ist. Und die Sache ist, so lese ich das hier auch bei Marx, ich lese das immer noch so bei Marx, seit ich hier an diesem Text, dass hier durch diesen Prozess, also durch diesen Kapitalismus, wird diese ganze Sache wie Produktion, Kraft, Innovation und so weiter, das wird ja dadurch gestärkt. Und jetzt die Sache, wie macht das ohne diesen Grundschlag?
Wenn es darum geht, dass die Leute was Kriegskassen brauchen,
Sag mal,
sondern wenn er von vornherein sagt, sagt, ich will jetzt irgendwas erfinden, damit die Leute auf der Straße Musik hören können. Und dann entwickelt er so ein Ding den iPod.
Weißt du, das ist doch
eine Art. Und dann entwickelt er vielleicht auch mal eine Sprungbote, die nicht mehr reicht.
Ja, das ist vielleicht keine Kinder.
Aber das würde mal Bedürfnis befriedigen.
Aber das Entwicklung jenseits von den Kapitalismus funktionieren, sieht man auch eine ganz andere, was zum Beispiel Linux und Wikipedia, die funktionieren jenseits von
denen. Ja, stimmt auch. Ja, jetzt lass ihn mal. Gut, okay.
Jemand, der sich einen Scheiß drum kümmert, was die Leute eigentlich überhaupt nicht zum Zweck hat, der soll prädestiniert dafür sein, die Bedürfnisse der Leute zu sein, das ist doch absurd. Also, das ist doch wirklich das Billigste, dass jemand, der sich das mal zum Zweck macht, das doch ohne weiteres besser hinkriegt, als einer, der drauf scheißt wird.
Nee, also scheißen tut ja nicht, weil du willst ja einfach wieder verkaufen.
Also ganz egal, was die
Hilfe Moment, das Umkehrung stimmt doch nicht. Ne? Das Beispiel, der werden Kapitalismus für manche Leute als tolle Sachen erfunden. Hat auch immer eine ganz komische Seite, so nach dem Motto, durch die List des Kapitalismus kommt es dann doch wieder zur Befriedigung der Bedürfnisse. Es werden Sachen erfunden und alle, die kein Geld haben, werden davon ausgeschlossen. Ganze Kontinente im Kapitalismus, da können die Leute einfach verhungern und sind gar nicht dafür vorgesehen, irgendetwas zu kriegen. Also von wegen, es wäre so eine kleine Liste, damit die Leute an ganz viele interessante Sachen reinkommen. Die kommen in Afrika noch nicht mal an die einfachsten Mittel zum Leben oder um Krankheiten zu bekämpfen. Warum? Bringt kein Geschäft. Punkt 1. Also, der Zweck, Geschäft, heißt nicht, ich versorge die Leute, aber gehe über die Hintertür. Zweitens, wenn dann gesagt wird, es werden doch so viele Sachen entwickelt, neue, dann ist immer die Frage, der Unternehmer fragt doch nicht, ich will die Leute mit etwas Neuem versorgen, damit die etwas haben. Sondern seine Überlegung geht zum Beispiel so, ich mache mehr Geschäft vielleicht, wenn ich Schrott herstelle. Das ist eine Rechnung, ne? Da muss man gucken, wo springt mehr raus. Also, ne? Den letzten Dreck und übrigens manchmal auch vergiftetes Zeug herzustellen, wenn das mehr bringt als das andere, dann mache ich doch das von wegen Licht der Geschichte, damit die Leute an was Tolles rankommen. Mhm. Ne? Also allein das spricht schon gegen den Gedanken, letztlich ist damit die beste Versorgung von Leuten irgendwie gewährleistet. Und dann die Frage, kann denn überhaupt ohne Konkurrenz jemand einen Gedanken fassen in Bezug auf nützliche Dinge? Vielleicht wäre es doch etwas Neues, wenn überhaupt Leute den Gedanken fassen könnten. Ich überlege mir etwas für die Versorgung von mir und meinesgleichen. Das wäre was ganz Neues. Ein Forscher, der heute in der Fabrik, in der Entwicklungsabteilung drin ist, der darf doch nicht einfach sagen, das wäre nützlich für entwickeln wir das mal. Und dann versorgen wir, naja, die Leute in Afrika oder Asien oder Südamerika oder auch hier in Europa. Das kann der doch gar nicht sagen, das ist gar nicht sein Job, sondern er kriegt genau vorgegeben, das ist die Aufgabe, du musst ein Produkt entwickeln, mit dem möglichst viel Geld zu machen ist. Und das ist ein ganz anderer Zweck als derjenige, du musst ein Produkt entwickeln, mit dem man Leute gut versorgen kann. Millionen von geistig vielleicht heute gar nicht Beschäftigten, weil sie arbeitslos sind oder gar nicht erst ausgebildet werden, könnten sich mit solchen Fragen beschäftigen, wenn es einen anderen Zweck gäbe, als Geschäfte machen. Das ist was ganz anderes. Ja.
Weiß nochmal, da auch unsere Erfindung, weiß nochmal so,
Firma handelt. Die Kapitalismus kann die tollsten Erfindungen rauskommen. Der Großteil wird dafür verwendet, Arbeit einzusparen. Oder bei 20 oder darüber Arbeit einzusparen und Kapital zu akkumulieren. Das heißt, immer mehr Reichtum für die Leute zu trennen. Also fängt schon ganz unbedingt an. Bei jeder Erfindung wird dann geprüft, ob der Einkäuferpreis, wie ein Produkt dann konsumiert wird, auf die Maschine. Ja, das ist etwas, das soll den gesellschaftlichen Reichtum. Das soll mir, ja, das soll die Beschäftigung entwickeln, das soll mein Produkt bedienen. Wenn halt in Afrika zum Beispiel, hat einfach keiner in diesem Zweck Reichtum bedienen in meiner Hand. Der diesen Zweck ist bedient, dann hat er das nicht. Also unter diesem Gesichtspunkt muss man gucken, ja, das kann eine tolle Erfindung sein. Nachher ist der Kapitalismus einer, der finanziert ganz viele Wissenschaftler, ganz viele tolle Sachen. Wir haben alle uns mit dem Zweck nicht einfach Bedürfnisse zu kriegen. Nein, da sind nachher noch Produkte drunter, die machen kaputt.
Ja, das ist
die
Widerlegung
von
der Idee, Kapitalismus-Zweck-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-Bedürfnisse-B
Partner haben möchte, wenn er sie nicht bezahlen kann. Und Hermann kann er da machen, wenn sie vielleicht lachen, aber es ist auch genauso bei dem Brot. Dem Kapitalisten oder dem kapitalistischen Bäcker ist jeder Mensch scheißegal, der Hunger hat, wenn er das Brot nicht bezahlen kann. Und das würde ich mal festhalten, und da finde ich irgendwie eine nervige Hinführung zu sagen, ich als Konsument, was ich alles konsumieren kann, und wie soll der Kapitalismus, darum geht es doch gar nicht.
Konsumieren
ist nur Mittel dafür, für den Gewinn.
Ja, aber es ist ja wohl so, dass es nicht passiert. Der kennt sich auf seiner Rolle als Anhänger von der Sache sehr wohl. Er sagt, ja, das könnte schon sein, was du mit dem Kapitalismus erzählst und dass da Leute ausgebeutet werden und was passiert, weil die Konkurrenz herrscht. Es geht um den Profit. Aber wenn ich mal ganz am Schluss erkenne, überlege, dann kommt eine Antwort raus, da hätte ich 1000 Euro von 10 Jahren nicht gesagt. Also er ist nirgendwo die Subjekt, aber ganz am Schluss, da bildet er sich ein, er ist der King, weil die Wirtschaft geboten und noch nicht einmal das stimmt. Denn jetzt gibt er nämlich unglaublich entscheidend, was er aus der guten Warenwelt ihm dazu angeboten wird, raussuchen kann. Da ist er schon längst von allen anderen Leuten, die was zu sagen haben in der Gesellschaft, verglichen worden, die stiften nämlich sein Einkommen, es sei denn, du bist ein Kapitalist, aber das ist ja völlig erstmal nicht. Das heißt, du musst dir selber erst einmal gefallen lassen, ein Mittel für diese Produktionsweise zu sein, nur dann hast du überhaupt dann noch die Freiheit am Schluss von deinem Einkommen, die zu entscheiden, wie viel den Einkommen der muss ich da sparen, aber immerhin, ich kann es aus der guten Warenwelt aussuchen. Also das ist eine Wahnsinnsstellung, sich einfach so als Anhängsel zu freuen und zu sagen, was mir der Kapitalismus alles ist. Das war nicht so ein Abend. Also das ist jetzt kein Kapitalvorteil.
Wir alle sind arme Würste. Ja, wollen ja, soll man mal sagen, irgendwie, da sind jetzt auch alle Argumente mal ausgetauscht an dem Punkt. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal fragen, gibt es noch andere Fragen oder ich würde vielleicht gerne noch eins machen, weil das auch vorhin in den Beiträgen mal kam, mit dem, was ist denn die Alternative? Ja? Das war doch noch so eine Frage, oder? Ja. Und weil ja das Thema ist, was könnte man vom Markt lernen? Also war Arbeit und Reichtum, Herr Marx, sage ich auch mal, mit Marx beantworte ich das mal. Also die Frage, was ist denn die Alternative? Wie? Ja, war was?
Genau das ist das, warum ich dann
nochmal.
Alternativen zu Triebfeder, was uns die Fortentwicklung sichert.
Wie was?
Sich immer weiterentwickelt.
Wie? Was uns weiterentwickelt?
Ja, kulturell wie? Als auch in unserem
Leben. Also im Moment. Ja, aber ich.
Ja. Ich habe das relativ wertfrei, was er zu der Situation aufgenommen. Was ich nämlich mal in meinem Alter auch nicht habe, sind überhaupt keine Werte. Ich habe gar nicht gesagt, dass das kapitalistische System ursprünglich Menschen oder sogar Menschen in der Art der Welt ist. Das ist vermutlich zu viel zu verwerfen. Ja. Unser Thema ist einfach nur, wie entwickeln wir uns weiter?
Ja, also gut, dann muss ich auch an dem Punkt, ob das jetzt genau auf euch ist oder sowas, weiß ich nicht. Aber da will ich dann nochmal sagen, auch wieder da, ich denke einfach da anders. Und vielleicht sollte man auch, also mein Plädoyer ist natürlich, man sollte auch anders denken. Nicht? Was ist die Alternative, wie wir uns weiterentwickeln oder sowas? Und das wäre irgendwie wichtig, um das zu überwinden. Also ich will deswegen nochmal sagen, der Marx hat es ganz simpel gesehen und so simpel sehe ich das auch. Der hat nämlich gesagt, die Darstellung der politischen Ökonomie, die paar Zitate da, die Darstellung des Begriffs dieser Wirtschaftsweise ist die Kritik. Und Kritik ist nichts anderes als die Darstellung dieser Wirtschaftsweise. So simpel ist es. Das heißt, man guckt sich an, was da ist, darüber kriege ich mein Urteil darüber. Zweiter Punkt ist, in dem Urteil ist auch schon die Alternative drin. Und deswegen, ich habe ja extra, also ich weiß auch nicht, ich habe extra noch die Anstrengung gemacht, habe gedacht, ich suche jetzt nochmal diese zwei Zitate daraus. Und irgendwie, die habe ich ja eben vorgelesen, wo er ganz simpel sagt, was ist denn die Alternative? Ja, wenn in der Gesellschaft der ganze Reichtum sein Maß in der Arbeit hat. Was unvernünftig ist, weil der wahre Reichtum ist disposable time. Vielleicht ist das für euch also zu schwierig oder sowas, aber das ist doch ganz simpel. Der Reichtum, also jetzt wollte ich jetzt
kann, noch nicht besser.
Ja, deswegen sage ich es ja jetzt nochmal. Disposable time. Also verzeih mir dann das Professorale, es war jetzt keine Beschimpfung oder sowas, sondern ich wollte nur sagen, der sagt ganz einfach, darum hätte es in der Gesellschaft zu gehen. Ganz simpel um diesen Punkt. Der wahre Reichtum ist, das Reich der Freiheit ist, wenn ich die Arbeit und die Notwendigkeiten so reduziert habe, die Produktivkraft ausnutze, damit die Menschheit mit lauter Gebrauchswerten versorgt wird und ansonsten sie genug Zeit hat, um sich dem Genuss zu widmen. Das ist ganz simpel. Die Alternative, erstens. Das zweite ist, was da drin steckt und was da immer gesagt ist, was ich vorhin über die Produzenten gesagt habe. Wenn Warenproduktion ist, alle hängen in einem arbeitsteiligen Zusammenhang. Das ist ja so in dieser Gesellschaft. Jeder produziert abhängig, also arbeitsteilig. Jetzt jeder heißt in dem Fall Unternehmen produzieren halt Arbeitsrecht. Aber es gibt eine wechselseitige Abhängigkeit, aber rücksichtslos, unabhängig voneinander, als Privatproduzenten wird produziert, dann ist doch ganz logisch, das Simple ist, das steckt da drinnen. Also gemeinschaftlich die Produktion organisieren. Also das ist ganz simpel. Damit ist schon alles gesagt, mehr brauchen wir überhaupt nicht dazu. Und diese Gesellschaft ist das genaue Gegenteil. Deswegen kommt ja als Alternative, in der, wenn ich die darstelle, sofort raus, wie es anders geht. Also das steckt ja auch da drin. Für Marx war das überhaupt keine Frage. Das ist ja auch vollkommen klar. Wenn ich sage, diese Gesellschaft charakterisiert sich durch Warenproduktion Wert und Gebrauchswert. Und Wert ist der Zweck und nicht Gebrauchswert, dann ist doch ganz klar. Also muss ich eine Produktion organisieren, in der geht es um den Gebrauchswert und der Wert, Privateigentum, Gewinn sind das Hindernis. Also muss es aus der Welt, also so simpel ist ja die Sache. Nur mal das zur Alternative. Und in der Richtung denke ich, und jetzt, wie hast du die Sache formuliert? Du hast doch gesagt, wie können wir uns weiterentwickeln, das? Also das ist, ja, aber das ist doch absurd. Noch mehr?
Nein, wenn wir jetzt, wenn, ja. Es ist doch, das heißt auch, was ich in der sozialistischen Gesellschaft so wäre, dann müsste auch geklärt worden, dass Freiheit sein und so weiter und so fort. Und das heißt, wir wollten das Zeit bedienen, wir sind, wir müssen unsere Arbeitsprozesse eben effizienter gestalten. Und effizienter gestalten, Arbeitsprozesse funktioniert eben nie.
Nein, du darfst, also nochmal, ein Plädoyer, das so kann man nicht drüber denken, also sollte man nicht drüber denken. Das Maß der Gesellschaft wäre die Freiheit und das wäre in der anderen anders. Hier ist doch die Ausführung, in dieser Gesellschaft ist es so, dass das Reich der Freiheit sich darstellt als Müßiggang, also als eine freigesetzte Klasse auf Kosten von anderen, also das meint Unternehmer und das Ganze, der ganze Anhang. Und auf der anderen Seite als Arbeiter, die freigesetzt sind und damit auch getrennt sind von überhaupt einem Einkommen. So existiert bei uns das, dass in dieser Gesellschaft eigentlich sage ich jetzt, viel Arbeit oder Arbeit als überflüssige Arbeit geleistet wird. Ja? So existiert es bei uns. Und dann ist die Sache, das zu ändern, ist eine Sache der Produktionsverhältnisse. Ja? Das ist nicht, man stellt sich, und es gibt ein anderes Konzept und so weiter und so was. Also so würde ich das nicht nachdenken, sondern man muss immer erstmal festhalten und man soll immer in die Seite denken und sagen, was sind die Notwendigkeiten in dieser Gesellschaft und wie kommt in dieser Gesellschaft Freizeit zustande, die kommt ja eh nur, auch nochmal das als Hinweis, zustande für die Beschäftigten als Reproduktionszeit, das ist die Zeit, wo man sich wieder fit machen muss und wo man und so und so weiter und so fort. Aber lassen wir es vielleicht mal auch an dem Punkt. Wenn es jetzt nicht noch ganz wichtige...
Du hattest gesagt, die Produktivkrafterhöhung führt dazu, dass ein Teil der Menschen abgetrennt und entlassen wird,
ja,
wenn nicht mehr gebraucht.
Ja.
Willst du damit auch sagen, dass die Arbeitssuchenden für die Arbeitgebenden gar keinen Nutzen mehr haben?
Nö, ja, das habe ich überhaupt nicht.
Nee,
ja. Nein, also das wäre jetzt einfach noch ein anderes Thema. Nee, das wäre ein anderes Thema. Übrigens, im Kapital kannst du das dann nachlesen, im weiß nicht wie vielen Kapitel, wo es um die Gesetze der Akkumulation geht, welche Leistungen wiederum in der Gesellschaft dann noch die Freigesetzten haben, zur Lohndrückerei zum Beispiel. Ja? Also dass der Druck der überflüssig gemachten auf die Beschäftigten, einer ist, der wieder taugt, für die Senkung des Lohns und so weiter, das steht da auch drin. Ja?